Die Botschaft, das fünfte Siegel, wurde am 22. März 1963 im Brenham-Tabernakel gepredigt. Übersetzer ist Bruder Reinhard Köpp. Lasst uns jetzt unsere Häupter zum Gebet beugen. Gnädiger himmlischer Vater, allmächtiger Gott, der Jesus Christus wieder von den Toten zurückgebracht hat und ihn uns in den letzten Tagen in der Kraft des Heiligen Geistes dargestellt hat, wir sind dankbar für diese mächtige Heimsuchung des unsterblichen Gottes. Und nun, Vater, stehen wir einer weiteren Stunde gegenüber, einer Stunde, die die ewige Bestimmung vieler Menschen ändern könnte. Herr, um an diese Sache heranzutreten, sind wir unzureichend. Denn es steht in der Schrift geschrieben, dass das Lamm das Buch nahm und die Siegel öffnete. O Lamm Gottes, wir beten, komm hervor, wir rufen dich an, Herr, du großer Erlöser, komm hervor und zeige uns deinen Plan der Erlösung, der durch die Jahre hindurch verborgen war, und breche heute Abend das fünfte Siegel für uns, Vater. Offenbare uns, was unter diesem Siegel ist, damit wir als bessere Christen, wie wir es jetzt sind, von hier gehen mögen, um für die Aufgabe, die vor uns liegt, besser gerüstet zu sein. Wir bitten dies im Namen Jesu. Amen. Guten Abend, Freunde. Ich erachte es als ein großes Vorrecht, heute Abend hier bei diesem großen Ereignis zu sein. Ich wüsste nicht, dass ich mich irgendwo besser fühlen würde als bei der Arbeit des Königs. Und nun, da wir speziell zu diesen Lektionen zusammenkommen, bei denen wir einfach warten, wenn er es mir nicht offenbaren würde, könnte ich es euch nicht geben. Ich versuche nicht, irgendwelche eigenen Gedanken oder dergleichen zu gebrauchen. Einfach so, wie er es geben wird, das stimmt. Und ich bin sicher, wenn ich nicht meine eigenen Gedanken benutze und es kommt in der Weise, wie es bisher geschah, das ganze Leben lang ist es nie falsch gewesen, dann wird es auch dieses Mal nicht falsch sein. Nun, wir sind in herrlicher Weise und sind sehr, sehr dankbar für das, was er für uns getan hat. Es ist die große, geheimnisvolle Hand des lebendigen Gottes. Was Größeres könnte geschehen, welch größeres Vorrecht könnten wir Menschen haben, als in unserer Mitte den König der Könige und Herrn der Herren zu haben. Wahrscheinlich würden wir ein Pfeifkonzert geben, die Flagge hissen, einen Teppich auslegen und alles Mögliche, wenn der Präsident des Landes in die Stadt käme. Das würde schon in Ordnung sein und eine Ehre für die Stadt sein. Aber denkt nur, heute Abend laden wir in dieses kleine, demütige Tabernakel den König der Könige, Gott, ein. Er wünscht keine Teppiche, die ausgelegt werden und dergleichen. Er möchte demütige Herzen, die ausgebreitet werden, sodass er diese demütigen Herzen nehmen kann und ihnen die guten Dinge offenbaren kann, die er für die bereitet hat, die ihn lieben. Nun, wir haben ein Zeugnis erhalten, das ich euch gerne weitergeben würde. Nun, wenn ich dabei einen Fehler mache, ich habe es gerade gehört, es könnte sein, dass ich einen Fehler mache, aber ich denke, dass die Leute hier sind, um die es in dem Zeugnis geht. Vor einigen Tagen, als ich zu Hause in Arizona war, bekamen wir einen Anruf, in dem gesagt wurde, dass ein kleiner Junge rheumatisches Fieber hatte. Das ging zum Herzen. Sein Vater und seine Mutter sind ganz liebe, teure Freunde von mir. Es war einer unserer Diakone von unserer Gemeinde hier, Bruder Collins. Sein kleiner Junge, der kleine Mickey, der Spielkamerad von Joe, Joseph, litt an rheumatischem Herzfieber. Die Ärzte hatten ihn nach Hause geschickt, ins Bett gesteckt und den Eltern gesagt, dass er nicht aufstehen dürfe oder auch nur sich aufrichten dürfe, um ein Glas Wasser zu trinken. Er sollte es mit einem Strohhalm trinken, so schlecht ginge es ihm. Aber die gläubigen Eltern kamen hier zum Tabernakel und glaubten. Vor ein paar Abenden, um nicht zu warten, wir hatten den Heilungsgottesdienst für Sonntag angekündigt, aber da wir Fragen beantworten wollten, mussten wir den Heilungsgottesdienst ausfallen lassen. Aber es gab etwas, was ich an der Innenseite meines Herzens behielt. Die Mutter und der Vater wollten wissen, ob sie das Kind in den Raum bringen konnten, und dorthin brachten sie den kleinen Burschen auch. Und dann gab der Heilige Geist bekannt, dass er geheilt war. So nahmen die Eltern in Respekt dessen den kleinen Jungen wieder nach Hause, schickten ihn zur Schule. Sie schickten ihn einfach wieder in die Schule. Der Arzt erfuhr davon. Ihm gefiel dieses überhaupt nicht, deshalb sagte er der Mutter natürlich, dass das Kind ins Bett gehöre. Nun erzählte sie ihm die ganze Geschichte. Ich denke, dass der Mann, soweit ich weiß, ein gläubiger Christ in einer Denomination ist. Dieser Arzt gehört zu den Adventisten des siebenten Tages. Er sagte, nun, du solltest, es ist Zeit, dass ich das Kind untersuche. Wenigstens solltest du es untersuchen lassen. Sie sagte, sehr gut. Sie brachte das Kind also hin und der Arzt untersuchte das Blut des Kindes, was mit dem rheumatischen Fieber befallen war. Wie ich verstanden habe, war der Arzt so erstaunt, dass er gar nicht mehr wusste, was er tun sollte. Der kleine Junge ist vollkommen normal, gesund und in Ordnung. Nun sind die Collins hier, vielleicht habe ich es falsch erzählt. Stimmt das so, Schwester Collins? Ja, in Ordnung. Da ist der kleine Mickey Collins, etwa 6, 7 Jahre alt. Es geschah direkt in dem Raum vor etwa 3 Abenden. Oh, in diesem Raum musste außer den Menschen noch jemand gewesen sein. Es war der große, mächtige Jehova, der kommt, um sein Wort zu ehren. Das stimmt. Ich bin so dankbar, dieses zu hören. Seht ihr, ich weiß, wir alle sind es. Nicht nur ich, aber wir alle. Denn was wäre, wenn es euer oder mein kleiner Junge gewesen wäre? Denkt daran, Zeugnisse zu geben. Ich picke einfach eins hier und eins dort heraus. Es geschieht überall. Aber ich möchte euch einfach wissen lassen, dass mein eigentlicher Dienst in der göttlichen Heilung besteht. Doch jetzt sind wir wegen diesen Siegeln hier. Wenig später werdet ihr verstehen, warum ich dieses tun musste. Ich bin kein Lehrer, ich bin kein Theologe, ich bete nur für die Kranken und liebe den Herrn. Letzten Abend gaben wir ein Zeugnis über ein kleines Mädchen. Ich habe ihren Namen, Billy hat es irgendwo aufgeschrieben, auch von den Eltern und wer sie sind. Dieses kleine Mädchen befand sich im letzten Stadium von Leukämie, das stimmt. So schlimm, dass man sie überhaupt nicht mehr durch den Mund füttern konnte. Sie bekam Bluttransfusionen durch die Venen. Sie war ein hübsches kleines Ding. Sie war klein für ihr Alter, ich denke etwa so wie diese kleine Dame dort. Sie war etwas so groß, die Leute waren so wie die meisten von uns. Man konnte anhand der Kleidung des Kindes und der Eltern erkennen, dass sie sehr arm waren. Einfach sehr arm, aber sehr ehrfürchtig. Und der Heilige Geist gab bekannt, dass das Kind geheilt war. Nun denkt einmal mit Leukämie, das kleine Mädchen. Das Blut war so schlecht, dass sie nicht mehr durch den Mund ernährt werden konnte. Sie musste ins Krankenhaus und durch die Venen ernährt werden. Ich denke, sie gaben ihr Glukose oder so etwas Ähnliches. Ich weiß nicht, welche medizinischen Ausdrücke man für diese Krankheit verwendet, aber wie es auch sei, sie musste auf diese Weise ernährt werden. Aber bevor das Kind diesen Ort verließ, rief es nach einem Hamburger. Die Eltern hatten den Heiligen Geist sagen gehört, so spricht der Herr, und sie waren Fremde. Sie waren hier noch nie gewesen. Ein wunderbares altes Ehepaar hatte gerade ein paar Minuten vorher für sie Sitzplätze besorgt. Es waren Bruder und Schwester Kitt, die sie auch einwiesen, was sie tun sollten und worauf sie achten sollten. Und auf dem Heimweg konnte das Kind schon seine Mahlzeiten einnehmen. 2 oder 3 Tage später ging sie zur Schule und zum Arzt und der Arzt war so erstaunt. Er sagte, nicht die geringste Spur von Leukämie ist in dem Kind zu finden. Nun, das war schlagartig auf den Punkt, die Kraft des allmächtigen Gottes. In dieser Weise reinigte er den Blutstrom, ließ dort wieder neues Leben pulsieren, denn dein Blutstrom ist dein Leben, das Sterbliche, und schuf neue Zellen und reinigte die alten. Es war absolut, ich würde es so sagen, es war ein schöpferischer Akt des allmächtigen Gottes, wenn er den Blutstrom verwandelt, der so sehr mit Krebs vergiftet war, dass das Kind gelb und angeschwollen war und in nur wenigen Augenblicken war es ein nagelneuer Blutstrom. Ich möchte dieses jetzt nicht in seinem Namen sagen, sondern ich sage es als eine Offenbarung meines Glaubens. Ich glaube, das, was in Sabino Canyon neulich geschah, ich glaube, dass die Stunde naht, in der fehlende Glieder wiederhergestellt werden und die herrliche Kraft des Schöpfers. Ich glaube, wenn er Eichhörnchen erscheinen lassen kann, die vorher überhaupt nicht existierten, dann kann er auch einen Mann oder eine Frau fehlende Körperteile zurückgeben. denn jene waren völlig vollständige Tiere. Er ist Gott, ich liebe ihn. Gut, ich fange jetzt an, über diese Themen zu reden und könnte einfach weitermachen, aber die Menschen stehen an den Wänden und stehen in den Vorhallen und anderen Räumen. Deshalb möchte ich direkt zur Botschaft kommen, aber noch dieses sagen. Ich möchte dem, der allgegenwärtig ist, Dank sagen. Und auch heute wieder wusste ich nichts über das fünfte Siegel. Es kam heute Morgen wieder in der gleichen geheimnisvollen Weise ungefähr eine Stunde vor Tagesanbruch, als ich im Gebet war. In diesen vergangenen 5 oder 6 Tagen habe ich nur in dem kleinen Zimmer gesessen und niemanden gesehen. Ich bin lediglich hinausgegangen, um meine Mahlzeiten mit einem Freund und mit einigen Freunden hier einzunehmen. Natürlich wisst ihr, wer dieser Freund ist. Es ist Bruder und Schwester Wood. Ich ging zu ihnen herüber und blieb dort. Und alle waren so nett. Es gab nichts. Ich versuchte einfach, mich dieser Botschaft der Siegel zu widmen. Sie ist wichtig. Ich glaube, dass nun die Stunde ihrer Offenbarung gekommen ist. Nun, ich möchte, dass ihr sicher seid, schreibt doch das, was ihr über diese Siegel nicht versteht, rechtzeitig auf und legt es dann auf den Tisch. Vielleicht kann Bruder Neville oder jemand einen Kasten hier aufstellen. Hier sehe ich ihn jetzt. Das ist gut. Ich würde sie lieber schon heute Abend haben, sodass ich mich schon mit ihnen für Sonntagmorgen eine Weile beschäftigen kann. Nun, dieses Mal stellt keine Fragen wie, was ist der Beweis des Heiligen Geistes? Seht ihr, ich möchte nur Fragen über das Wissen, worüber ich jetzt gelehrt habe, sodass wir bei diesem Thema bleiben können. Genauso wie es bei den Gemeindezeitaltern war, denn damit beschäftigen wir uns jetzt. Es ist genauso, als ob wir für die Kranken beten würden und dazu ganz bestimmte Gebete nötig sind. Und so bist du dann gesalbt und gehst dann für diese Sache hinein und du suchst Gott, um herauszufinden, wird dort heute Abend eine bestimmte Person sein, Herr? Ja, es wird jemanden geben, der ein gelbes Kleid trägt und in der rechten Ecke sitzt. Und wenn du sie aufrufst, dann nenne sie so und so und sage, dass sie dies und das getan hat. Und so gehst du dann dorthin und beobachtest und dort ist sie. Da habt ihr es, seht ihr, es ist einfach anders. In dieser Weise bete ich auch hier. Herr Jesus, was ist die Auslegung hiervon? Offenbare es mir doch. Nun, lasst uns wiederum unser Schwert, das Wort, herausnehmen. Ich schätze die geistliche Unterstützung von Bruder Neville, wie auch seine brüderliche Liebe. Er ist hier hinter mir und betet für mich, wie ihr alle es auch tut. Es ist jetzt Freitagabend und wir versuchen es so zu machen, man kann unmöglich alle Dinge ansprechen, denn selbst wenn wir nur bei einem Siegel blieben und dies die ganze Schrift hindurch verfolgen, es würde Monate und Monate dauern und immer noch hätten wir es nicht ausgeschöpft. Denn das Siegel selbst verbindet die ganze Schrift von 1. Mose bis Offenbarung ein einziges Siegel. Was ich also versuche, ist nicht vom Thema abzukommen. Ich werde eine Schriftstelle notieren oder irgendwo eine Notiz machen, um einfach bei der einen Sache zu bleiben. Ich muss beim Sprechen in die hintere Richtung schauen. Ich hoffe, dass es die richtige Inspiration ist. Und wenn ich dann in diese Richtung schaue, wenn ich dann zu sprechen beginne und fühle, dass ich vom Thema abkomme, wende ich mich um, schaue in die andere Richtung, um eine andere Schriftstelle zu nehmen. Und dann ist es ein wenig von der anderen Seite beleuchtet, anstatt immer an derselben Stelle stehen zu bleiben. Und so wollen wir heute Abend durch die Gnade Gottes und mit seiner Hilfe das fünfte Siegel studieren. Es ist eigentlich kurz, aber es ist ein wenig länger als die anderen. Bei den 4 Pferdereitern waren es jeweils 2 Verse, aber dieses besteht aus 3 Versen. Nun, das fünfte Siegel beginnt im 6. Kapitel von Offenbarung im 9. Vers. Und wenn du nun zufällig fremd bist und hast die Botschaften über die 4 Pferdereiter nicht gehört, seht, manchmal muss man auf etwas zurückgreifen, spricht etwas an, erwartet dabei, dass die Leute es verstehen. Wenn es also etwas gibt, was ihr nicht versteht, habt einfach ein bisschen Geduld und holt euch das Tonband und hört es euch an. Ich bin sicher, dass es euch zum Segen sein wird. Mir geht es so und ich hoffe, euch auch. Nun, wenn ihr bereit seid, lesen wir vom 9. Vers bis einschließlich den 11. Vers. Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest und rächtest du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und es wurde ihnen einem jeden ein weißes Gewand gegeben und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kurze Zeit abwarten sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet seien, die ebenso wie sie getötet werden sollten. Dies ist ziemlich geheimnisvoll. Nun, für die, die die Tonbänder hören, und die Geistlichen und die Lehrer, die hier sitzen, möchte ich sagen, wenn ihr darüber eine andere Ansicht habt, ich hatte sie vorher auch, aber dieses bringe ich jetzt durch die Inspiration, die vollständig meine Ansicht darüber geändert hat. Denn stelle ich auch fest, wenn man diese Offenbarung sieht, greift es direkt zurück, bringt diese Gemeindezeitalter und all die Schriftstellen zusammen und verbindet sie. Das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass es von Gott kommt. Nun, wir erkennen, ich denke, dass wir uns manchmal darauf stützen, was vielleicht einige große Lehrer gesagt haben. Seht ihr, das ist schon in Ordnung. Ich verurteile auf keinen Fall die Lehrer. Ich verurteile niemanden, ich verurteile nur die Sünde. Unglauben, aber keinen Menschen. Ein paar Leute haben gesagt, du verurteilst die Organisationen. Nein, das tue ich nicht. Ich verurteile das Organisationssystem, nicht die Menschen, die darin sind, nicht die Gruppe der Menschen, die die Organisation ausmacht, aber das System, durch das sie beherrscht werden, das ist es, was ich verurteile. Katholiken und Protestanten gleichermaßen. Oh, einige meiner besten Freunde, die ich kenne, sind Katholiken. Wisst ihr, auch der Mann sitzt vielleicht heute Abend hier, dass wir dieses Tabernakel nur bauen konnte, weil ein römischer Katholik im Gericht aufstand und für mich nach vorne ging, Junge, wie kein anderer es tun würde. Genau. Und so konnten sie es nicht ablehnen. Das stimmt. Sie hatten herausgefunden, dass zu viele Leute untergebracht würden. Und dann hieß es, oh, es würde nicht mehr als 80 Personen zusätzlich Platz finden in dieser Weise. Er aber sagte, diese Gemeinde steht dort, ich kenne den Pastor, in dieser Weise sprach er, und diese Gemeinde ist immer dort gewesen. Alle anderen dürfen auch ausbauen, warum dürfen sie denn nicht? Ein römischer Katholik, ein guter Freund von mir. Ja, mein Herr. Ein Junge, der Katholik ist, ein wirklicher Freund von mir, sprach zu mir. Er hatte ein bestimmtes Eisenwarengeschäft, bevor ich dort wegging. Er sagte, Billy, ich weiß, du glaubst nicht an unser Religionssystem, aber ich sage dir gerade jetzt, Gott hat deine Gebete für uns so sehr erhört. Ich glaube, dass jeder Katholik im Lande dir zu Hilfe kommen würde, wenn du irgendwo im Lande in Schwierigkeiten kommen würdest. Er sagte, jeder Kreuzträger, wie er sie nannte, ich gebe es einfach so weiter, wie er es sagte. Natürlich beanspruchen sie, Kreuzträger zu sein, denn die ersten Christen haben auch ihr Kreuz auf dem Rücken getragen. Wir wissen das aus der Geschichte. Und sie behaupten, diese ersten Christen zu sein, was sie auch sind, aber das System hat sie vom richtigen Pfad abgebracht. Seht ihr, all diese Leute, seien es Katholiken oder Juden oder was auch immer, sind Menschen, die von demselben Baum kommen, von dem auch wir kommen. Seht ihr, das stimmt, sie sind Menschen, die lieben, essen, trinken und schlafen wie jeder andere auch. So, wir dürfen nie den Einzelnen verurteilen. Nein, niemanden. Wir dürfen einzelne Personen nicht verurteilen, aber als Prediger muss ich diese Schlange treffen, die sich in den Menschen verbeißt. Seht ihr, ich würde das von mir aus gar nicht tun, wenn es nicht der Auftrag Gottes wäre, durch den ich verpflichtet bin, es zu tun. Daran muss ich mich treu und wahrhaftig halten. Auch wenn ein Katholik oder Jude, es sei auch ein Mohammedaner, Grieche, Orthodoxe oder was immer auch, wenn er hierher käme, damit für ihn gebetet würde, so würde ich genauso aufrichtig für ihn beten wie für meine eigenen Leute. Das stimmt. Gewiss, denn es ist ein menschliches Wesen. Ich habe für Buddhisten, Sikhs, Jains, Mohammedaner und von allen möglichen Richtungen gebetet. Ich stelle ihnen keine Fragen, ich bete einfach für sie, denn sie sind menschliche Wesen, die gesund werden wollen und so versuche ich ihren Lebensweg etwas zu erleichtern. Nun, wir wissen, dass hier viele von euch, ich weiß, dass mindestens zwei oder drei echte Gelehrte hier sitzen, die wirklich klug sind und all die Lehren anderer Männer über dieses Thema gelesen haben. Ich möchte diese Brüder wissen lassen, dass auch ich diese Männer nicht verurteile. Ich drücke lediglich das aus, was der Herr mir zeigt. Das ist alles. Nun, wir wollen niemals denken, dass eine kleine Waschfrau oder ein Bauernjunge dort draußen keine Offenbarung von Gott bekommen könnte. Denn ihr seht, Gott offenbart sich in Wirklichkeit in Einfachheit. Damit haben wir am Sonntag begonnen, wie er sich in seiner Einfachheit offenbart. Das ist es, was ihn groß macht. Nun, lasst mich gerade einen Augenblick darüber einen Rückblick geben. Was Gott groß macht, ist, dass er sich selbst so klein machen kann. Das macht ihn groß. Gott ist so groß und dennoch kann er sich in solch eine einfache Form hineinbringen, dass die Weisen dieser Welt ihn nicht finden können. Sie können ihn einfach nicht finden, weil er sich selbst für sie zu einfach macht. Nun gebt Acht. Dieses ist in sich selbst das Geheimnis der Offenbarung Jesu Christi. Dieses für sich selbst. Es kann nichts Größeres als Gott geben, aber du kannst auch nichts so einfach machen, wie er sich selbst macht. Seht ihr, das ist es, was ihn groß macht. Nun, ein großer Mann kann nur noch ein wenig größer werden. Er kann sich dann herunterbeugen und zu dir sagen, wie geht es dir? Oder so ähnlich. Aber er kann sich nicht klein machen. So ist es mit ihm. Er ist ein Mensch. Er kann sich einfach nicht erniedrigen. Denn wenn er dann zu klein wird, wisst ihr, wird er sich sogleich wieder auf das beziehen, was andere getan haben. So, in dieser Weise. Und dann beginnt er sich selbst wieder hochzuziehen. Seht ihr? Aber bei Gott ist der Weg nach oben, nach unten. Jawohl. Die Weisen dieser Welt versuchen ihn mit ihrer eigenen Weisheit zu finden. Aber indem sie so handeln, klettern sie immer mehr von ihm weg. Wenn ihr versucht, etwas mit Mathematik oder dergleichen zu erklären, denkt daran, er hat es sogar in der Bibel selbst gesagt, ich glaube in Jesaja 35, dass es so einfach sein würde, dass selbst unwissende Personen es verstehen können oder selbst Einfältige darin nicht irre gehen. Jesaja 35, Vers 8. Die Weisen gehen mit ihrer Weisheit weit daran vorbei. Wenn sie versuchen, ihn durch Weisheit zu finden, kommen sie immer weiter von ihm weg. Nun, vergesst das nicht. Das wird jetzt auch auf dem Tonband aufgenommen. Die Klugen entfernen sich mit ihrer Weisheit so sehr von ihm, dass sie ihn verfehlen. Wenn sie die Größe hätten, einfach genug zu sein, könnten sie ihn finden. Wenn du groß genug bist, um einfach zu werden. Seht ihr, ihr wisst, dass das die reine Wahrheit ist. Ich bin zu den Menschen in ihre Büros und dergleichen gegangen, die wirklich große Männer waren. Könige, Herrscher, Monarchen. Gewöhnlich sind sie große Männer. Da bin ich auch an Stellen gewesen, wo sich die Leute extra umziehen. Vielleicht ein Prediger, der mit dir eine Weile debattieren wollte. Und du bekommst das Gefühl, dass die ganze Welt sich ohne ihn nicht mehr weiterdrehen kann. Etwas ist ihnen in den Kopf gestiegen, seht ihr? Aber ein wirklich großer Mann kann sich niedersetzen und versucht, dir den Eindruck zu geben, dass du der große Mann bist, seht ihr? Er kann sich selbst demütigen. So seht ihr, Gott ist so groß, dass er sich zu einem Maß erniedrigen kann, wo die Menschen nicht mehr hinklettern können. Das ist alles. Sie versuchen, ihn zu finden. Nun schaut, sie versuchen ihn zu finden, indem sie die jungen Männer zur Schule schicken, damit sie einen akademischen Grad erreichen. Sie versuchen es durch eine theologische Terminologie der Bibel ausfindig zu machen. Sie versuchen ihn durch Bildungsprogramme und Organisationsprogramme und durch schönere Systematik zu finden. Aber er ist überhaupt nicht dort. Ihr schlagt nur Luftlöcher. Das ist alles. Ihr kommt immer mehr davon ab. Wenn sie nur groß genug sein könnten, um einfach zu werden, dann könnten sie ihn auf diesem Wege finden, nämlich einfach zu werden. Aber solange du auf die Weisheit zugehst, entfernst du dich von ihm. Nun, lass mich das so sagen, dass euch das nicht entgeht. Solange ihr versucht, Gott mit Weisheit zu finden, wie es im Garten Eden war, wie es in den Tagen Moses war, wie es in den Tagen Noahs war, wie es in den Tagen Christi, in den Tagen von Johannes, in den Tagen der Apostel bis zu unserem Tag, Wenn ihr versucht, es herauszufinden, wenn ihr Gott durch Weisheit sucht, werdet ihr euch immer mehr von ihm entfernen. Ihr versucht es zu verstehen, aber das ist nicht möglich. Nehmt es einfach an, seht ihr, glaubt es einfach und versucht nicht, es zu verstehen. Es gibt eine Reihe von Dingen, die ich nicht verstehen kann. Ich verstehe nicht allzu viele Dinge. Ich kann zum Beispiel nicht verstehen, warum dieser junge Bursche, der dort sitzt und die gleiche Speise wie ich isst, einen Kopf voller Haare hat und ich habe sie nicht. Das verstehe ich nicht. Man hat mir gesagt, dass es das Kalzium bewirkt, aber meine Fingernägel kann ich immer wieder schneiden, doch es gibt kein Haar, was ich schneiden könnte. Das verstehe ich nicht. In einem alten Sprichwort heißt es, das mag uns jetzt etwas aus dem Ernst herausbringen, aber es ist ernst und zum Siegel bin ich auch noch nicht gekommen. Wie kann eine schwarze Kuh grünes Gras fressen, aber weiße Milch geben, aus der gelbe Butter gemacht wird? Ich kann euch das sicher nicht erklären, aber ihr seht, jedes ist ein Produkt von dem anderen. Aber das kann ich nicht erklären. Ich kann auch nicht erklären, warum zwei Linien oder Blumen derselben Art nebeneinander stehen können. Die eine ist rot, die andere ist gelb, die andere ist braun und die andere ist blau. Dieselbe Sonne scheint auf sie. Das verstehe ich nicht. Woher kommt die Farbe? Seht ihr? Ich kann es nicht erklären und doch muss ich es akzeptieren. Ich wünschte, dass ein großer Theologe mir erklären würde, wie diese Welt im Weltraum steht. Ich wünschte, dass ihr für mich wissenschaftlich einen Ball in die Luft werfen könntet, der sich dann dort dreht und die zweite Umdrehung von sich selbst macht. Ihr könnt das nicht tun. Und dennoch ist alles so vollkommen zeitlich abgestimmt, dass sie eine Sonnenfinsternis 20 Jahre im Voraus auf die Minute genau voraussagen können. Keine Uhr oder irgendetwas von Maschine ist so vollkommen und doch steht die Sache dort und ist sogar seitwärts geneigt. Was wäre, wenn man die Erde wieder etwas gerade stellt? Ihr seht, man macht sich mit solchen Gedanken nur lächerlich. So könnt ihr sehen, versucht nicht Weisheit zu erlangen, um zu verstehen. Glaubt einfach, was er sagt und je einfacher du werden kannst, so wirst du es finden. Nun, ich bin so dankbar, dass er sich so einfach gemacht hat. Nun, wir sehen im 6. Kapitel, dem 9. Vers, lasst mich jetzt anfangen. Und als es das 5. Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um der Zeugnis willen, das sie hatten. Beachtet, es wird kein Tier oder Lebewesen mehr bei dieser Ankündigung des 5. Siegels erwähnt. Erinnert euch, im 4. Siegel gab es ein Lebewesen. Es gab eins im 1., 2., 3. und 4. Siegel, aber nicht hier. Seht ihr? Lasst uns noch einmal zu einem dieser Siegel zurückgehen. Lasst uns nochmal das 4. Siegel im 7. Vers lesen. Und als es das 4. Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des 4. Lebewesens sagen, komm, sieh. Als es das 3. Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des 3. Lebewesens sagen, komm und sieh. Oder das 2. Lebewesen, komm und sieh. So auch das 1. Lebewesen, komm und sieh. Aber wenn wir zum 5. Siegel kommen, finden wir kein Tier. Beachtet, und als es das 5. Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar, ganz schnell hat es sich geändert. Kein Tier wird mehr erwähnt. Ein Tier repräsentiert Kraft. Wir wissen das. Es gibt hier kein lebendiges Wesen mehr. Nun, eines von diesen lebendigen Wesen, beim Studieren der Offenbarung über die Gemeinden können wir sehen, dass eines von ihnen ein Löwe war, ein anderes ein Ochse, ein anderes ein Mensch, das letzte ein Adler war. In den Gemeindezeitaltern finden wir heraus, dass diese vier Tiere vier Kräfte bedeuten und sich genauso um die Apostelgeschichte, wörtlich Handlung der Apostel, lagerten, wie bei der Stiftshütte in der Wüste. Ihr versteht das schon, denn ich möchte jetzt keine Zeit nehmen, dort hineinzugehen. Wir haben es hier aufgezeichnet und genau gezeigt, sie wachten über diese Sache, über das Lamm und das Wort, dass das Wort ausgeführt wurde, genauso wie sie es damals bei der Bundeslade an den heiligen Ort in der Wüste taten und so weiter. Nun, wir haben auch gezeigt, wie die Stammesfarben Israels diese Aufstellung Wie viele haben die sieben Gemeindezeitalter gehört? Ich denke, die meisten, zwei Drittel von euch, bemerkt, dass sogar die Natur des Tieres dem Stammesemblem entsprach. In welcher Richtung? Von den 12 Stämmern lagerten 3 an jeder Seite und die 4 Tiere saßen und bewachten diese Stämme von allen 4 Seiten. Das heißt, ein Tier von je einer Seite. Und als wir zu dem Evangelium kamen, konnten wir genau zeigen, also wenn man damals zur Bundeslade kam, bewachten sie die Bundeslade, den Bund. Aber dann sehen wir, dass der Bund der neuen Gemeinde auf der Erde durch den Heiligen Geist repräsentiert wurde. Das Blut hatte uns den Heiligen Geist zurückgesandt. Aber diese 4 Tiere repräsentieren die 12 Stämme Israels, die sie bewachen. Und wenn wir ihre Natur erkennen, können wir sie jemals genau auf die 4 Evangelien anwenden. Eins hat mit dem Löwen gesprochen, ein anderes mit dem Ochsen, ein anderes. Alle 4 Evangelien, da habt ihr es. Die 4 Evangelien sind der Schutz des Heiligen Geistes. Amen. Ich frage mich immer wieder, es ist bei mir hängen geblieben. Nun, ich denke, dass es vor 6 Jahren war, als ich hörte, wie ein großer Mann sagte, dass die Apostelgeschichte nur ein Gerüst wäre. Ich hörte es viele Male, aber dass ein Mann in seiner Stellung als Prediger und als ein Lehrer, der einige der bekanntesten Bücher geschrieben hat, die die Menschen überall lesen, sagt, dass die Apostelgeschichte nicht für eine Belehrung an der Gemeinde geeignet wäre, wobei doch die Apostelgeschichte gerade die Grundlage dessen ist. Nicht das Gerüst, sondern das Fundament. Denn die Bibel sagt, dass das Fundament Gottes auf der Lehre der Apostel gebaut ist. Das stimmt. Und Christus ist der Eckstein. Aber als dieser Bursche dort stand und diese Bemerkung machte, dachte ich, dass mein Herz versagen würde. Ich dachte, kein Wunder. Nun, jetzt sehe ich es in den Siegeln. Es war einfach nicht geoffenbart. Das ist alles. Dort standen sie also. Es gab etwas, das diese Dinge sprach. Nun, bemerkt, sie beschützen etwas. Nun, als wir zu Matthäus 28, 19 gingen und diese Sache durch das Matthäus-Evangelium weiterverfolgten, welches einen Löwen repräsentiert, und dort hineingingen, fanden wir heraus, warum sie in den Namen Jesu Christi tauften. Und dort stand er gerade mit jener Schriftstelle, um das heilige Vertrauen der Taufe in dem Namen Jesu Christi zu beschützen. Nun, ich schweife jetzt auf die Gemeindezeitalter ab. Beachtet, jetzt, wenn wir zu diesem 5. Siegel kommen, sehen wir, dass kein Reiter hervorgeht und auch kein Lebewesen dieses ankündigt. Das Lamm öffnete es einfach und Johannes sah es. Es gab niemanden, der sagte, nun komm und sieh. Bemerke, keine Kraft eines lebendigen Wesens mehr, aber das 6. Siegel kündigte kein Lebewesen mehr an. Ebenso beim 7. Siegel. Kein Tier, keine Kraft kündigt es an. Seht ihr, niemand tat es. Also nach dem 4. Siegel gab es überhaupt keine Ankündigung durch irgendeine Kraft eines Tieres mehr, sei es beim 5., 6. oder 7. Siegel. Nun beachtet, ich liebe das. In den Zeiten des Reiters der 4 Pferde, der Reiter Einzahl, also der 4 verschiedenen Pferde, gab es jedes Mal ein Tier, das die Kraft ankündigte. Jedes Mal, wenn der Reiter ein anderes Pferd bestieg und hervorkam, um zu reiten, kam eine andere Art Tier hervor und kündigte es an. Das ist ein großes Geheimnis. Das ist das Geheimnis, warum sie kündigten das Geheimnis an. Warum gibt es niemanden, der das 5. Siegel ankündigte? Hier ist es. Gemäß der Offenbarung, die der Herr Jesus mir heute oder am frühen Morgen mir gab, ist es deshalb, weil das Geheimnis der Gemeindezeitalter zu dieser Zeit schon abgeschlossen ist. Das Geheimnis des Antichristen ist zu dieser Zeit geoffenbart. Der Antichrist hatte seinen letzten Ritt gehabt. Wir sahen ihn auf dem fahlen Pferd mit seinen vielen Farben vermischt und er reitet den ganzen Weg ins Verderben hinein. Wir werden dazu bei den Posaunen kommen, wenn wir darüber lehren. Ich würde jetzt tiefer hineingehen, aber wir würden dann einfach vom Thema abkommen. Das ist der Grund, warum hier niemand erscheint. Nun, wir wissen, alles, was geschrieben steht, ist für einen Grund. Ihr erinnert euch, dass ich am Anfang sagte, es gibt nichts ohne Grund. Erinnert ihr euch an den kleinen Tropfen Tinte? Nun, wir müssen den Grund herausfinden. Es gab einen Grund, warum kein Tier oder keine Kraft das Brechen dieses Siegels ankündigen musste. Nur Gott kann offenbaren, warum. Das ist alles. Alles liegt bei ihm. Aber den Grund, den er offenbart, wie ich es verstehe, ist der, dass das Geheimnis des Buches der Erlösung, soweit es den Antichristen betrifft, geoffenbart ist. Zur gleichen Zeit ist die Gemeinde gegangen, somit geschehen diese Dinge gar nicht mehr während der Gemeindezeitalter. Das stimmt, sie sind schon außerhalb der Gemeindezeitalter. Die Gemeinde ist zu jener Zeit absolut schon entrückt. Die Gemeinde geht in dem 4. Kapitel der Offenbarung nach oben und kehrt nicht wieder zurück, bis sie im 19. Kapitel mit ihrem König erscheint. Aber diese Siegel offenbaren hier, was gewesen ist und was sein wird, seht ihr? Aber was für die Gemeindezeitalter galt, wurde durch diese Siegel hier geoffenbart. Seht, was es bedeutet, die vier Stufen seines Reiters sind geoffenbart worden. Zu dieser Zeit sind die vier Stufen, die der Antichrist reitet, geoffenbart. Deshalb ist es nicht mehr nötig, anzukündigen. Es gab vier lebendige Wesen Gottes, die den Reiter jedes Mal ankündigten. Vier Tiere sind vier Kräfte. Das englische Wort Power kann auch mit dem Wort Macht, Mächte übersetzt werden, so auch im Folgenden. Wir wissen, dass in der Auslegung der Ausdrücke von biblischen Symbolen das Tier eine Kraft bedeutet. Nun lasst uns das näher betrachten. In der Bibel repräsentieren Tiere eine Kraft unter den Menschen. Nun, wenn wir herausfinden, so wie bei Daniel, als er sah, wie sich eine bestimmte Nation erhob, war es vielleicht ein Bär, der irgendeine Rippe im Maul hält, ein Symbol. Dann sah er, wie sich eine andere Macht erhob, ein Ziegenbock. Er stellte etwas dar. Dann sah er, wie er sich wieder eine andere Macht erhob. Und das war ein Leopard mit so vielen Köpfen. Es stellt wieder ein bestimmtes Königreich dar. Dann sah er ein weiteres sich erheben, einen großen Löwen mit Zähnen, und er zerstampfte den Rest. Jedes Mal wird eine andere Macht dargestellt. Ein Königreich war das des Nebukadnezars in einem Traum als ein anderer Typ dargestellt. Daniel sah eine Vision, Nebukadnezar träumte einen Traum, Daniel legte seinen Traum aus und er stimmte genau mit der Vision überein. Amen. Ha. Oh, wenn ihr nur wüsstet, was geschehen ist. Was ist geschehen, bevor wir von hier weggingen? Versteht ihr? Sechs aufeinander folgende Träume kamen genau in Übereinstimmung mit der Vision. Ein Traum, der ausgelegt ist, ist eine Vision, denn ein Mensch mag vielleicht nicht mit solch einem Unterbewusstsein geboren worden sein, dass er es im wachen Zustand sieht. Gott taucht dann in sein Unterbewusstsein und spricht zu ihm, wie er es verheißen hat, dass er in den letzten Tagen den Menschen in Träumen heimsuchen würde, wie auch in Visionen. Nun, eine Vision geschieht, während du hellwach bist, so wie jetzt dastehst und bestimmte Dinge geoffenbart werden. Dann stehst du dort und erzählst direkt den Leuten darüber. Du siehst, was geschehen ist und was kommen wird und so weiter. Aber ein Traum geschieht, wenn du schläfst und deine fünf Sinne nicht aktiv sind und du in deinem Unterbewusstsein bist. Irgendwo bist du, denn wenn du wieder zurückkommst, erinnerst du dich, wo du gewesen bist. Dein ganzes Leben lang erinnerst du dich daran, seht ihr, es ist also dein Unterbewusstsein. So wie der Kongressabgeordnete Abschau zu sagen pflegte, du kannst nicht etwas sein, was du nicht bist. Und das stimmt genau. Seht ihr, wenn du als ein Seher geboren bist, nun um dieses zu tun, müssen beide Bewusstseinsbereiche direkt beieinander liegen. Nicht das eine hier, wenn die fünf Sinne aktiv sind, und das andere dort, wenn du schläfst und die fünf Sinne nicht aktiv sind. Aber seht, wenn beide Bereiche direkt zusammenliegen, damit bist du geboren. Brauchst du dazu nicht einzuschlafen. Du gehst einfach von einem Bereich in den anderen. Du brauchst nicht dazu einzuschlafen. Es gibt nicht genug Raum, um einzuschlafen. Und du kannst dich selbst auch nicht so machen. Deshalb sind Gottes Gaben und Berufungen von Gott vorherbestimmt. Sie sind Gottes Gaben und Berufungen sogar ohne Reue, nicht an Bekehrung gebunden. Römer 11, 29, sagt die Bibel. Seht ihr, sie wurden vor Grundlegung der Welt bestimmt. Nun, wir finden heraus, dass bei Daniel ein Tier eine Macht bedeutet, die unter den Menschen emporkommt. Auch in den Visionen von Johannes hier wird gezeigt, dass es Mächte waren, Nationen, die emporkamen, so wie die Vereinigten Staaten in Offenbarung 13 als ein Lamm erschienen. Aber wenn du auch die andere Seite davon wissen willst, du sagst, ja, es wird ja nur über nationale Kräfte gesprochen, ein Tier repräsentiert aber auch eine heilige Kraft. Habt ihr das gewusst? Beachtet Rebekka. Als der Knecht Abrahams Eliezer hinging, um Rebekka zu holen, ließ er sie auf ein Kamel steigen. Genau das Kamel, dem sie Wasser gegeben hatte. Und sie ritt auf diesem Kamel, um ihrem Bräutigam, den sie noch nie gesehen hatte, zu begegnen. Der Sache, der sie Wasser gegeben hatte, war auch die Sache, die sie zu ihrem zukünftigen Heim und Ehemann brachte. Und genauso ist es heute, seht ihr, die Sache, die die Gemeinde heute bewässert, und zwar den Samen des Wortes, ist genau das Wort, was lebendig wird und uns zu unserem Bräutigam, den wir noch nie gesehen haben, trägt. Seht, wie vollkommen es ist. Isaac hatte das Heim verlassen und war draußen auf dem Felde, weit von seinem Hause entfernt, als Rebekka ihn sah. So begegnet die Gemeinde auch Christus in der Luft und dann nimmt er sie zum Haus des Vaters zurück, wo die Wohnungen bereit sind. Isaac nahm Rebekka auf die gleiche Weise und beachtet, es war Liebe auf den ersten Blick. Oh, sie rannte einfach los, um ihm zu begegnen, und so wird auch die Gemeinde Christus in der Luft begegnen und für immer bei ihm sein. Nun kommen wir wieder zur Bibel. Diese Tiere sind Kräfte. Beachtet, ich möchte, dass ihr bemerkt, dass der Teufel seine vier Tiere hatte, deren Farbe wechselte, um vorwärts zu gehen. Er hatte seine vier Tiere, drei von ihnen gingen in der Farbe des einen auf und brachte das eine fahle Pferd hervor. Ein weißes, ein rotes und ein schwarzes Pferd. Und wir sahen, dass jedes von ihnen eine Stufe seines Dienstes war. Eine Stufe war die frühe Gemeinde, die sich zu Nicäa in einer Denomination geformt hatte. Die ursprüngliche Pfingstgemeinde, auf die der Heilige Geist gefallen war, nahm einen antichristlichen Geist auf, bildete eine Organisation und gebar einige Tochterorganisationen. Er veränderte dreimal seine Kraft, brachte sie dann in einer zusammen und machte ein fahles Pferd. Dann wurde ihm ein Name gegeben, der Tod hieß. Und mit ihm ritt er in die Ewigkeit hinein. Einfach so klar, wie es nur sein kann. Nun beachtet, ihm wurde dieses Pferd gegeben und er reitet es. Aber Gott hat auch zu jeder Zeit, nun beachte, als der Antichrist zum ersten Mal auftrat, wie erschien er da? Mit einem weißen Pferd. Unschuldig, wie er nur sein konnte. Es war nur eine Lehre in der Gemeinde. Sie wollten Gemeinschaft, aber deine Gemeinschaft ist mit Christus. Sie aber wollten eine Gemeinschaft haben. Anders konnten sie es nicht aushalten. Sie wollten erreichen, nun ihr wisst schon, diese kleinen Klicken werden in der Gemeinde entstehen. Ihr Pastoren wisst es, seht ihr, so wie es heißt, Vögel gleichen Gefieder. Aber wir sind wiedergeborene Brüder. Das ist nicht die richtige Haltung, die wir einnehmen sollen. Nein, nun, wenn wir etwas Verkehrtes in unseren Brüdern sehen, dann lasst uns einfach beten, es vor Gott halten und diesen Mann lieben, bis wir ihn wieder in die Gegenwart Gottes gebracht haben. Das ist die Art und Weise, der richtige Weg, es zu tun. Ihr wisst, dass Jesus sagte, es wird auch Unkraut dort geben, weil Jesus es so sagte, aber reiße es nicht aus, du wirst den Weizen mit herausziehen. Seht ihr? Lasst sie einfach allein. Lasst ihn die Trennung durchführen, wenn die Zeit gekommen ist. Seht ihr? Lasst es alles zusammenwachsen. Beachtet, wie das Tier hervorging. Der Antichrist ging auf einem Tier seine Kraft hervor. Oh, ich liebe das. Ich fange an, mich jetzt geistlich zu fühlen. Seht, vielleicht ist es die Stimulation. Beachtet, wenn der Antichrist, oh, diese Offenbarung in der Gegenwart von diesem Feuerball, der dort in dem Raum hing. Oh, Bruder. Obwohl ich es gesehen habe, seit ich ein Kind war, versetzt es mich jedes Mal in Alarmzustand, wenn es in meine Nähe kommt. Es bringt mich fast in einen bewusstlosen Zustand. Du kannst dich nie daran gewöhnen. Unmöglich. Es ist zu heilig. Beachtet, während der Antichrist auf seinem Tier des Dienstes hervorgeht, sendet Gott ein Tier, um es zu bekämpfen. Seht ihr? Jedes Mal, wenn nun das Tier, der Antichrist, auf seinem Pferd ritt, auf seinem Tier, um seinen Dienst anzukündigen, sandte Gott auch sein Tier in seiner eigenen Maske, um seinen Kampf gegen ihn anzukündigen. Nun, die Schrift sagt, wenn der Feind hereinkommt wie eine Flut, erhebt der Geist Gottes eine Standarte gegen ihn. Als der Feind, also als ein Antichrist, hervorging, sandte Gott eine bestimmte Art von Kraft aus, um ihm entgegenzutreten. Und als er dann wieder als ein Reiter auf einem roten Pferd hinausging, eine andere Farbe, eine andere Kraft, in einem anderen Dienst, sandte Gott eine weitere Kraft entgegen, um ihn zu bekämpfen und seine Gemeinde zu erhalten. Dann sandte er das dritte Pferd und Gott sandte sein drittes Tier, um hervorzukommen und sich anzukündigen. Jener sandte das vierte Pferd und Gott sandte sein viertes Tier. Und dann endet der Antichrist und die Gemeindezeitalter gehen zu dieser Zeit auch zu Ende. Beachtet nun, dieses ist wirklich gut. Nun, wir sehen, wenn der Teufel seine vier Tiere wechselt, zeigt das, welche Kräfte er der Welt offenbart und wie alles in diesem fahlen Pferd des Todes endet. Nun, lasst uns Gottes Kräfte in den anderen Tieren anschauen, die diese bekämpfen. Das erste Tier Gottes ging hervor, um dem Antichristen entgegenzutreten, dem antichristlichen Geist, als er gerade seine Lehren hervorbrachte. Nun, erinnert euch, als der Antichrist zum ersten Mal ritt, war er in einem Belehrungsdienst. Der Antichrist ritt zuerst in einem Belehrungsdienst. Beachtet, den, der ausging, um ihm entgegenzutreten, der Löwe aus dem Stamme Juda, welcher das Wort ist. Als seine falschen Lehren hervorgingen, trat das Wort ihm entgegen. Aus diesem Grunde hatten wir einen Irenäus, einen Polycarp, St. Martinus und solche Männer. Als jener Antichrist mit seinen falschen Lehren hinaustritt, sandte Gott seine Belehrung aus, das Wort, den Löwen vom Stamme Juda, der das Wort im Heiligen Geist geoffenbart ist. Der Heilige Geist manifestiert sich selbst als das Wort. Aus diesem Grunde hatte die erste Gemeinde Heilungen, Wunder, Visionen und Kraft, denn es war das lebendige Wort in der Form des Löwen vom Stamme Juda, der hinaustritt, um jenes zu bekämpfen. Amen. Habt ihr es jetzt verstanden? Jener sendet seine Kraft, der Antichrist, Gott sendet seine, das Wort. Antichrist, falsche Belehrung und die wahre Belehrung, die dagegen auftrat, um es zu bekämpfen. Nun, das war das erste Tier. Nun, das war die erste Gemeinde, die apostolische, die ihm entgegentrat. Nun, das zweite Tier, das der Antichrist hinaussandte, war ein rotes Tier. Er ritt darauf, um den Frieden von der Erde zu nehmen und den Krieg zu bringen. Nun, das zweite Tier, das ausging, um ihn zu bekämpfen, war der Ochse. Der Ochse bedeutet ein Arbeitstier, ein Tier für Lasten. Wenn wir hier eine Minute anhalten könnten, nur um sicher zu sein, dass ihr es seht, das mag euch jetzt ein wenig rätselhaft erscheinen. Lasst uns zur Gemeinde Thyatira hinübergehen und beobachten und sehen, ob sie nicht eine Gemeinde der Arbeit ist. Offenbarung 2, 18 bis 19. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, dies sagt der Sohn Gottes, der seine Augen hat wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Erz. Ich kenne deine Werke. Seht ihr, jetzt kommt alles zu den Werken, denn das ist jetzt der Ochse, der mit ihnen reitet. Und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren. Und ich weiß, dass deine letzten Werke, hier zum zweiten Mal deine Werke, mehr sind als die ersten. Seht, das zeigt, dass das Zeitalter von Thyatira, nachdem sich der Antichrist niedergelassen hatte und in das Zeitalter von Thyatira hineingekommen war, konnte die kleine Gemeinde nichts anderes mehr tun, als einfach zu arbeiten. Und noch eine andere Sache, der Ochse ist auch ein Opfertier. Seht ihr, sie gaben ihr Leben einfach so freimütig, wie sie nur konnten. In dem dunklen Zeitalter von 1000 Jahren kontrollierte der Katholizismus die Welt und die Menschen wurden einfach vor die Entscheidung Ja oder Nein gestellt. Es machte ihnen nichts aus zu sterben, wenn es Tod bedeutete, war es für sie in Ordnung. Sie gingen dahin und starben ohne Widerspruch. Warum? Es war der Geist des Zeitalters. Aus diesem Grunde bekämpften damals diese großen Männer wie Irenäus, Polycarp, Johannes, Paulus diese Sache. Paulus hatte es vorausgesehen. Er sagt, ich weiß, dass nach meinem Abschied Wölfe unter euch kommen werden. Brüder werden verkehrte Dinge lehren und euch wegziehen. Schaut doch auf diesen ernsten, kleinen, alten Apostel, der dort stand, seinen Rücken voller Striemen und mit tränenden Augen. Aber er konnte weiter und klarer sehen als jene, die mit ihrem Teleskop 120 Millionen Lichtjahre sehen konnten. Er konnte direkt in die Ewigkeit sehen. Dort war er und sagte voraus, was stattfinden würde und schaute bis ins andere Zeitalter, das kommen sollte. Nun beachtet, dort war er und nach ihm, Johannes lebte am längsten, Aber als Johannes versuchte, all die heiligen Episteln, die geschrieben waren, mit der Salbung des Heiligen Geistes zusammenzustellen und eine Bibel daraus zu machen, nahm ihn das Römische Reich gefangen, brachte ihn auf die Insel Patmos. Er war dort draußen auf der Insel Patmos um des Wortes willen. Polycarp half ihm, es zu übersetzen. Neulich las ich einen Brief, den Maria persönlich an Polycarp geschrieben hatte und tadelte. Nein, sie tadelte nicht, sondern sie lobte ihn dafür, dass er ein tapferer Mann sei, der lehren konnte und die Lehren Jesu Christi angenommen hatte, welcher von Gott durch sie geboren war. Es waren Marias persönliche Notizen, die sie an Polycarp geschrieben hatte. Ihr wisst, dass Polycarp den Löwen vorgeworfen wurde. Nein, er wurde verbrannt. Es war zu spät für sie gewesen, um einen Löwen in die Arena loszulassen. So rissen sie ein Badezimmer ab, ein altes Badehaus dort, brachten ihn in die Arena und verbrannten ihn. Auf dem Wege dorthin ging er mit gesenktem Haupt und der römische Zenturion sagte, »Du bist ein alter Mann und angesehen. Warum widerrufst du nicht die Sache?« Er aber blickte unverwandt zum Himmel und eine Stimme sprach von irgendwoher, sie konnten nicht ausmachen von woher, »Polycarp, fürchte dich nicht, ich bin bei dir.« Warum? Er stand mit dem Wort. Ich frage mich, als sie begann, die Bretter über ihn aufzuhäufen, um ihn zu verbrennen, kam dort eine himmlische Musik herunter und ein Engelchor sang Hymnen von irgendwoher. Zu keiner Zeit würdigt er die anderen eines Blickes. Das waren tapfere Männer, das waren Männer, die stehen konnten. Jene Märtyrer durch die Zeitalter hindurch litten furchtbar. Aber was waren sie? Sie waren unter Inspiration, unter dem Geist Gottes, der Kraft. Vergesst dieses nicht. Gemeinde und ihr Brüder, die die Tonbänder hören, ich möchte, dass ihr Folgendes prüft. Wie könnten Menschen irgendetwas tun, es sei denn, dass die Kraft Gottes für sie freigesetzt ist? Ich möchte einmal diese Schachtel hier hinstellen, um dieses darzustellen. Wenn Gott einen bestimmten Geist unter sie sendet, ist das auch das Einzige, wodurch sie wirken können, nämlich der Geist, der unter ihnen wirkt. Nun, wir werden es euch durch die Kirchengeschichte und durch das Öffnen der Siegel und anhand der verschiedenen Kräfte, die losgelassen wurden, beweisen. Beachtet, wie die Gemeinde genau der Salbung entsprach und etwas anderes konnten sie nicht tun. Nun, das erste Lebewesen war der Löwe, der brüllte, das reine, unverfälschte Wort. Das zweite in Thyatira war der Ochse, es war ein Lasttier und auch ein Opfertier. War das nicht genau die arme kleine Gemeinde Roms, die sich dort in den tausenden Jahren des dunklen Zeitalters niedergelassen hatte? Jeder, der nicht bekannte, zur römischen Kirche zu gehören, wurde direkt zu Tode gebracht. Sie mussten sich abmühen und von Ort zu Ort gehen. Ihr Freimaurer, ich möchte einmal eure Aufmerksamkeit haben. Erinnert ihr euch an das Zeichen des Kreuzes? Ihr wisst, wovon ich spreche. Nun passt auf, beachtet, das hielt die Bibel zusammen und sie bewahrte sie. Seht ihr, sie mussten untereinander arbeiten. Da habt ihr es, der Ochse. Und als die Zeit kam, wir haben es gestern Abend gelesen und die Sache sich weiterentwickelte, und als die Zeit des Opfers kam und sie gehen musste, da sagte er, rührt den Wein und das Öl nicht an. Was taten sie? Sie gingen willig dorthin und starben. Sie sorgten sich nicht, denn der Geist der Gemeinde jener Tage war das Opfer. Arbeit. Sie gingen so freimütig dorthin, wie sie nur konnten, mit dem wahren Geist Gottes von jenem Zeitalter gesalbt und starben wie Helden den Opfertod. Tausende mal Tausende, 68 Millionen nach der Aufzeichnung. Es war der Ochse, Opfer. Oh mein, könnt ihr es verstehen? Okay, gut. Nun, nur mit dem Opfer konnten sie in jenem Zeitalter arbeiten, um den großen Widerstand in jenen tausend Jahren zu bekämpfen. Nun, das dritte Tier, das von dem Teufel ausging, war das schwarze Pferd. Nun, das dritte Lebewesen, das als eine Kraft von Gott ausging, um dieses zu bekämpfen, um die Kräfte des schwarzen Pferdes zu bekämpfen, war ein Mensch, schlau und klug mit der Weisheit Gottes. Ihr wisst, dass der Mensch klüger ist als irgendein Tier. Seht ihr? Er ist klüger, denn er kann es meistens überlisten. Er ist schlau und listig. Seht, von dem dunklen Zeitalter geht es jetzt auf die andere Seite hinüber, wo das schwarze Pferd reitet, wo man für die Opfer Geld verlangte und was alles noch getan wurde. Oh, ihr wisst, wie es war. Das, was als nächstes hervorkam, um dieses zu bekämpfen, war das Tier mit dem Gesicht eines Menschen. Klug, gebildet, listig, fein, gesalbt mit dem Geist jener Tage. Habt ihr es bemerkt? Dieses ging hinaus, um jenes mit dem Geschick der Weisheit Gottes zu bekämpfen. Es war das Zeitalter der Reformation. Martin Luther, John Wesley und so weiter. Seht, es war die Reformation, wo Zwingli, Knox, Calvin und wie sie alle hießen, hinausgingen. Es war die Schlauheit. Nun beachtet, genau vom dunklen Zeitalter an, von der Reformation an, geschah es durch die Listigkeit des Menschen. Wenn ihr die Fenster ein wenig öffnen würdet, ich glaube, dass es den Menschen ein bisschen warm wird. Wenn ihr die Fenster nur ein bisschen nach unten zieht, ich weiß, wenn es mir warm wird, während ich hier predige, muss es euch dort draußen auch so sein. Nun, beachtet, es war die Listigkeit des Menschen, versteht ihr es? Das dritte Tier, das Satan hinaussandte, wurde auch listig. Seht, ein Maß Weizen für einen Denar und 3 Maß Gerste für einen Denar. Seht ihr? Oh mein! Seht ihr den Plan, um Geld zu machen? Die Listigkeit, um das Gold der Welt und ihren Reichtum hineinzubringen? Es hat sich alles erfüllt. Sie begannen für die Gebete Geld zu verlangen und schufen einen Ort, Fegefeuer genannt, und beteten dann die Verstorbenen heraus, und ihr musstet denen eure Erbschaft und euren Besitz vermachen und alles Mögliche. Die Kirche und der Staat waren eins und die Kirche übernahm euren Besitztum. Und könnt ihr nicht sehen, dass einige dieser Evangelisten heute immer noch dieselbe Salbung auf sich haben? Sie bringen alte Leute dazu, ihre Rente aufzugeben, ihre Häuser zu übereignen und bestimmte andere Dinge. Oh Bruder, ich möchte darüber nicht weiter sprechen. Ich werde einfach bei diesem bleiben. Ich schaue zurück und sehe dann, wohin ich gehe. Nun beachtet. Aber diese Männer, es ist ihre Sache, es ist ganz ihre Sache. Es hat nichts mit mir zu tun. Ich bin nur für dieses hier verantwortlich. Nun beachtet, das Tier, das jetzt gekommen war, um jenes zu bekämpfen, war der Mensch. Wir alle wissen, dass dieses Tier als Mensch diese Kraft des Menschen in seinem Intellekt erkannte, dass die Oblate, die Martin Luther in der Hand hielt, als er jene Stufen hinaufging, es ging darum, dass die Oblate nicht der buchstäbliche Leib Christi ist. Jene sagten, dies ist das Blut Jesu Christi, dies ist der Leib Jesu Christi. Aber Luther warf es auf den Boden und sagte, es ist Brot und Wein. Es ist nicht der Leib Christi, denn er ist erhöht worden und sitzt zur rechten Hand Gottes und hält Fürsprache. Seht ihr, Weisheit der Menschen. Dann trat John Wesley auf, nachdem Zwingli und Calvin, dieser brachte die Gemeinde in solch eine Stellung der Sicherheit, dass sie keine Erweckung mehr wollten. Was auch kommen mag, es kommt sowieso. Und das war alles. Sie lebten einfach jede Art Leben nach ihrer Vorstellung. Die lutheranische Kirche und die anglikanische Kirche war so verdreht. Oh mein, das ganze Land wurde verdorben, so wie es heute auch ist. Die Kirchen haben verdreht. Als König Heinrich VIII. Nach der blutigen Maria in England zur Herrschaft kam und all diese Dinge stattfanden, war die Kirche so voll Gewalttätigkeit und Verdorbenheit. Viele beanspruchten, Christen zu sein, lebten aber mit 4 oder 5 Frauen oder taten alles, was sie nur wollten und trieben es im Schmutz weiter. John Wesley studierte die Schrift und beobachtete dieses und es wurde ihm geoffenbart, dass das Blut Jesu Christi die Gläubigen heiligt. Und dass sie nicht, was tat er dann? Er kam mit einer weiteren Reformation hervor. Er rettete die Welt in seinen Tagen, so wie es Luther auch tat. Seht ihr, was ist es? Der Mensch, die Kraft des Tieres ging aus. Gott gab dem Menschen Weisheit, um zu verstehen, dass diese Sache falsch war. Es ist nicht das Blut Jesu Christi, es ist nicht der Leib Jesu Christi, aber es repräsentiert den Leib. Seht ihr? Das ist heute immer noch der große Streit zwischen Katholiken und Protestanten. Das ist die einzige Sache, mit der sie noch nicht zusammenkommen können. Bei allen anderen Punkten konnten sie übereinstimmen, aber hier nicht. Aber diese Konzilien, beachtet, aber in diesem Punkt konnten sie nicht übereinstimmen. Seht ihr, der Wein ist das Blut und es heißt, dass es buchstäbliches Blut sei. Der Priester habe die Macht, dieses Brot in den buchstäblichen Körper Christi zu verwandeln. Deshalb gibt es auch dieses kleine Tabernakel in der Kirche. Wisst ihr, aus diesem Grunde machen sie auch diese Zeichen und bringen alle möglichen Arten von heidnischen Opfern, während sie daran vorübergehen. Ihr wisst schon, sie verbeugen sich, tippen an ihren Hut und so weiter. das ist nicht dem Gebäude gemeint. Es gilt diese Hostie, die in diesem Tabernakel ist. Bemerkt, wie listig Satan dieses aufgezogen hat. Aber seht, zu jener Zeit legte Gott einen Geist der Weisheit auf den Menschen, um zu verstehen, dass es verkehrt ist. Nun, damit sollte das dritte Tier bekämpft werden, das die Gemeinde, es war der, der darauf ritt, in solch eine Verdorbenheit gebracht hatte, dass es furchtbar war. Was taten die Reformatoren in den Reformationszeitaltern? Sie brachten die Gemeinde von den heidnischen Zeremonien der Abgötterei wieder zu Gott zurück. Deshalb kam das Tier, diese Klugheit des Menschen hervor, um gegen den Reiter anzutreten. Nun lasst uns Vers 3, Offenbarung 3, Vers 2 gerade lesen. Ich habe es hier aus einem bestimmten Grund notiert. Nun, hier kommt jetzt das Zeitalter Luthers und das Reformationszeitalter hinein. Offenbarung 3, Vers 2. Was taten sie? Sie organisierten sich. Sobald Luther seine Kirche gegründet hatte, organisierten sie sich. Genau das Gleiche tat Wesley. Und das Gleiche tat auch Pfingsten. Sie organisierten sich. Und was taten sie damit? Sie nahmen dasselbe System auf, aus dem sie herausgekommen waren. Seht ihr? Nun beachtet, wie hier in Offenbarung zu der Sardis-Gemeinde gesprochen wird. Dem Engel der Gemeinde heißt es natürlich im ersten Vers: Wach auf und stärke das Übrige. King James Version. Die Dinge, die verbleiben, das ist das Wort, das euch gelehrt wurde, das im Begriff stand zu sterben, sie ist im Begriff zu einer Organisation wie die katholische Kirche zurückzukehren, aus der sie gekommen war, seht ihr, denn ich habe vor meinem Gott deine Werke nicht als völlig erfunden. Da habt ihr es. Hier geht es wieder genau dorthin zurück. Seht ihr nicht, warum Organisationssysteme verkehrt sind? Wer hat damit angefangen? Gott, die Apostel, die römisch-katholische Kirche hat es getan. Nun, lasst ruhig jeden Historiker etwas anderes behaupten. Es stimmt nicht. Sie sagen, dass sie die Mutterkirche sind und das sind sie auch. Aber sie organisierten die Sache und führten es in ein System mit einem menschlichen Oberhaupt. Wir haben dagegen nicht einen Mann genommen, wie sie es taten. Wir haben ein ganzes Konzil von Männern zusammengebracht. So habt ihr erst recht ein Durcheinander. Das stimmt. Wie kann ein Konzil irgendetwas? Genauso wie wir denken, dass Demokratie richtig ist. Ich glaube es auch, aber es wird nie richtig funktionieren. Es geht nicht. Mit einem Haufen von Rickis hier, die es bewerkstelligen sollen, wie in der Welt wollt ihr es zustande bringen? Ihr könnt es nicht. Beachtet, die wirkliche Sache war ein göttlicher König. Beachtet nun, das dritte Tier war die Schlauheit eines Menschen. Es repräsentiert die Reformation, die hervorkam von dem Götzentum. Es hieß: Dieses ist das Brot, dieses ist der Wein. Seht, der Antichrist hat immer noch etwas, was das Christentum symbolisiert. Es muss es auch haben, weil er dagegen ist. Seht ihr? Wenn er nämlich gegen etwas sein will, nun, wenn er daherkommen würde und sagen würde, ich bin Buddha, oh, das hätte ja gar nichts damit zu tun, denn dieser ist von Anfang an ein Heide. Aber der Antichrist ist listig. Er hat alles Mögliche, was Christentum repräsentiert, nur dass er es für eine andere Seite benutzt. Es ist etwas, was gegen die ursprüngliche Lehre ist. Seht, das macht ihn zum Antichristen. Die Reformatoren haben also, als das Tier mit der Gestalt eines Menschen hervorkam, um das zu bekämpfen, nun vergesst dieses nicht, Zuhörer, vergesst dieses nicht. Denkt alle Tage eures Lebens daran. Diese Tiere sind korrekt. Es ist so, spricht der Herr. Seht ihr? Beachtet, der Götzendienst brachte, das Menschenwesen kam hervor mit der Kraft Gottes durch die Weisheit, die Gott ihm gegeben hatte und brachte die Gemeinde aus der Abgötterei wieder zu Gott zurück. Aber wir finden heraus, dass sie schon in demselben Gemeindezeitalter, als sie eine Denomination gründen, das gleiche taten, was damals im Anfang Rom getan hatte. Nun war sie dabei, Töchter dieser Kirche hervorzubringen. Aber was sagt er dazu? Nun, ich habe dich nicht vollkommen erfunden und du solltest die kleine Kraft stärken, die dir gelassen ist. Nun hört, wie er sie in Offenbarung erneut warnt. Offenbarung 3, 3. Nun, ich glaube, wir hatten dies vor ein paar Minuten. Denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße. In anderen Worten, denke daran, dass du aus solch einer Verdorbenheit wie dieser herausgekommen bist und seht hier, wenn du nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Weiter unten wird er dann den Leuchter wegnehmen. So, das ist es dann gewesen. Was ist es? Das Licht der Gemeinde. Sie ging geradewegs in dasselbe Organisationssystem von heidnischer Dunkelheit hinein, aus dem sie herausgekommen war. Menschen mit ehrlichem Herzen denken, dass es die Wahrheit ist, genauso wie die Katholiken auch. Die Protestanten lachen über die Katholiken, obwohl es Jacke wie Hose ist. Genau gemäß dem Wort, die Weisheit des Menschen. Nun beachtet, oh, wie liebe ich das. Hört, wie er sie jetzt warnt. Stimmt jeder von euch mit mir genau überein? Wenn nicht, schreibt mir eine Frage. Dass diese Lebewesen sich in jedem Zeitalter genauso ausweisen, wie die Bibel sie hier ausweist. Genau das haben sie getan. Ihre Geschichte zeigt, was sie getan haben. Wir sehen es gerade hier, was sie getan haben. Diese Tiere, ich habe das vorher nie gewusst. Ich saß einfach da und konnte direkt sehen, wie es sich dort heraufbewegte, genau wie ihr mich anschaut. Es muss richtig sein, denn es stimmt hier direkt mit der Bibel überein. Wie könnt ihr dann etwas anderes tun, als sagen, dass es stimmt? Nun gebt acht, das vierte Tier, das hinausgesandt wurde, um den Antichristen auf seinem letzten Tier zu bekämpfen, seid ihr bereit? Das letzte Tier oder die letzte Kraft, die gesandt wurde, um den Antichristen, der gegen die Lehre Gottes war, zu bekämpfen, war ein Adler. Seht ihr? Das vierte lebendige Wesen war ein Adler. Nun ihr die Zeitalter studiert, die Schrift studiert, es war ein Adler. Und in der Bibel war das letzte Zeitalter ein Adlerzeitalter. Gott vergleicht den Adler mit seinen Propheten. Nun gebt acht. Das letzte Zeitalter, das Adlerzeitalter, ein Offenbarer des wahren Wortes. Seht ihr? Bevor Gott in Aktion trat, wie er es in den Tagen Noahs tat, sandte er einen Adler hervor. Als er Israel hinausbrachte und die Armee Pharaos im Begriff war, hinauszugehen, sandte er einen Adler. Jedes Mal sendet er vor dem Schluss am Ende einen Adler. Und hier sendet er wieder einen Adler. Dieses stimmt genau mit dem Wort überein. Wie könnt ihr also etwas anderes daraus machen? Er sendet einen Adler. Warum? Er ist ein Offenbarer der Wahrheit, die durch alle Zeitalter durchgerutscht ist. Wie in aller Welt könnte der Ochse oder der Mensch oder welches Tier auch immer ritt, wie könnte es je geoffenbart werden, bevor der Adler gekommen ist? Sie hatten ihren Platz, sie waren von Gott gesandte Tiere, sie waren so beschaffen wie alle anderen. Der Löwe war das Original. Dort kam der Kampf mit dem Antichristen auf. Dieser erweckte dann wieder eine Kraft. Gott sandte eine Kraft, um entgegenzutreten. Dann erweckte er wieder eine Kraft und Gott sandte eine andere Kraft dagegen. Dann bringt er als letzte Kraft den Adler herunter, um die Kinder zum ursprünglichen Glauben der Väter zurückzubringen. Das Adlerzeitalter. Habt ihr dann etwas bemerkt? Es kommt kein weiteres Tier mehr. Das waren alle. Das ist das Ende. Nun, wenn ihr jetzt Offenbarung 10, 1 bis 7 nehmt, ich habe mich schon darauf bezogen, erinnert euch, was sollte in dem Zeitalter des letzten Botschafters geschehen? Alle Geheimnisse Gottes sollten geoffenbart werden, der Adler. Seht ihr nun die vier Tiere, die geritten wurden? Es stimmt vollkommen. Glaubt ihr das? Hier sehen wir in jedem Zeitalter oder jedes Mal die Kraft, die mit ihnen ritt. Und dort sind die Schriftstellen, die zeigen, was der Reiter des Feindes getan hat. Das ist in diesen Siegeln geoffenbart worden und genauso ist jetzt geoffenbart worden, wie jedes der Tierkräfte, die Gott heraussandte, um ihn zu bekämpfen, diesem genau auf dem Punkt entsprechen, bis zur Zeit des Adlers hin. Nun, wenn dieses die letzte Zeit ist, wird ein Adler kommen. Das stimmt. Nun denkt daran, in den Tagen, als der Löwe kam, das Originalwort, hörten etwa ein Hundertstel von ihnen auf den Löwen. In den Tagen, als der Ochse kam, war es nur ein winzig kleiner Tropfen Menschen, die auf die Botschaft des Ochsen hörten. In den Tagen, als der Mensch kam, wirkte er unter den Menschen. Es war so listig, seht ihr, er brachte eine kleine Gruppe heraus. Und was taten sie? Satan sah das und sandte sie direkt wieder zurück und verheiratete sie wieder damit. Und bedenkt, wenn zum Schluss der Adler kommt, würde es ein Hundertstel von 1% sein, das hören wird. Es ist das Adlerzeitalter. Bedenkt, all diese anderen Reiter, sogar Jesus sagte voraus, wenn er nicht sein Kommen beschleunigen würde, würde überhaupt kein Fleisch mehr für die Entrückung übrig bleiben. Matthäus 24, 22, Markus 13, 20. Ist das die Schrift? Ihr seht, wo wir angekommen sind, nicht wahr, Brüder, Schwestern? Seht ihr, woran wir sind? Gott, ich bin so froh, ich weiß nicht, was ich tun soll. Es bin nicht nur ich, der hier steht und redet. Ich bin natürlich auch hier. Ich bin in eurer Mitte, das bin ich. Ich habe eine Familie. Ich habe Brüder und Schwestern, die ich liebe. Und der Gott des Himmels ist so gütig, herabzukommen und diese Sache zu offenbaren durch Visionen, die seit 30 Jahren als die Wahrheit bewiesen worden sind. Hier sind wir. Wir sind angekommen. Wissenschaftliche Untersuchungen haben es bewiesen. Die Bestätigung des Wortes hat es bewiesen. Und hier sind wir. Diese Offenbarung kommt von Gott und es ist die Wahrheit. Habt ihr es jetzt erfasst? Ich habe mich schon gefragt, ob es bei euch verstanden wurde. Dann brauche ich es am Sonntag nicht mehr aufzugreifen. Bemerkt, wie wunderbar. Beachtet dieses jetzt. Genau in der Zeit, als Gott damals die vorsintflutliche Welt retten wollte, sandte er den Adler. Und in der Zeit, als er Israel befreien wollte, sandte er den Adler. Glaubt ihr, dass sogar in der Zeit, als Johannes auf der Insel Patmos war, diese Botschaft so vollkommen war, dass er sie keinem gewöhnlichen Engel anvertrauen konnte? Ihr wisst, ein Engel ist ein Botschafter. Aber wisst ihr auch, dass der Botschafter ein Prophet war? Glaubt ihr das? Wir wollen es beweisen. Offenbarung 22. Lasst uns sehen, ob es nicht ein Adler war. Natürlich war er ein Engel, ein Botschafter, aber es war ein Prophet, der ihm dieses ganze Buch der Offenbarung offenbarte. Offenbarung, das 22. Kapitel, der 19. Vers. Ich denke, das ist das, was ich hier aufgeschrieben habe. 22, 19. Vielleicht bin ich falsch. Nein, 22, 9. Das ist es. Jetzt sehe ich es. 22, 9. Das stimmt. Oh ja, hier. Und er spricht zu mir, sieh zu, tue es nicht, ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten. Beachtet, was Johannes hier sieht. Offenbarung 22, 8. Und ich, Johannes, bin der, welche diese Dinge hörte und sah. Nun, er kommt hier zum Schluss. Dieses ist das letzte Kapitel. Und als ich sie hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und jetzt der Engel. Und er spricht zu mir, siehe zu, tue es nicht. Kein wahrer Prophet oder irgendein Botschafter würde sich anbeten lassen. Und er spricht zu mir, siehe zu, tue es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an. Seht ihr, nun, das Buch war so wichtig, weil es das Wort Gottes war. Nun gebt Acht. Wenn das Wort Gottes hervorgebracht wird, muss es durch einen Propheten gebracht werden, denn er ist derjenige, zu dem das Wort Gottes kommt. Ich habe schon erwartet, über dieses eine Frage in diesen Kistchen hier zu bekommen. Ich dachte, dass ich es dazu lenken könnte. Ich fühle einfach, dass eine dort drinnen ist. So dachte ich, dass ich darauf zu sprechen komme. Jedes Wort Gottes, das gebracht wird, die Bibel ändert nie ihr System. Seht, es ist immer das Gleiche. Es muss zu diesem Seher kommen, dessen Kommen wir erwarten. Nun beachtet Offenbarung 10, 1 bis 7. Nun lasst uns den 9. Vers noch einmal lesen. Nun, bevor wir zu diesem Vers kommen, möchte ich euch etwas fragen. Könnt ihr es vollkommen sehen, bevor wir diese Siegel verlassen? Nun denkt daran, es kommen keine anderen Kräfte nach diesem Adler hervor. Keine mehr. Jedes Mal, wenn der Antichrist etwas heraussandte, sandte Gott auch eine Kraft. Dann sandte der Antichrist eine weitere Kraft und Gott sandte etwas, um es zu bekämpfen. Dann sandte jener wieder eine Kraft und Gott sandte wieder etwas, um es zu bekämpfen. Seht ihr? Und als er dann beim Adler ankam, war es wieder sein Wort, so wie es am Anfang war. Nun beachtet, ist nicht der Prophet, nach dem wir ausschauen, ein Mann, der mit dem Geist wie Elia gesalbt ist? Es wird natürlich nicht Elia sein, aber es wird ein Mann sein, der wie jener damals herunterkommt. Und er ist mit einem Dienst gesandt, um die Menschen, die durch die Verdrehung der Denomination gefallen sind, wieder zum ursprünglichen Glauben der Väter zurückzubringen. Nun, wenn das nicht die Bibel verknüpft, weiß ich nicht, was es sonst tut. Mehr kann ich darüber nicht sagen, denn das ist es. Gerade eingetroffen. Das ist die Wahrheit. Wenn ihr etwas davon wegnehmt, verdreht ihr es. Seht ihr? So muss es einfach in dieser Weise sein. Nun beachtet, in dem 9. Vers von Offenbarung 6, Seelen unter dem Altar. Nun, hier werden wir wirklich verschiedener Meinung sein, aber gebt nur einmal eine Minute acht. Ich habe auch anders gedacht, aber es ist nicht so herausgekommen. Ich habe immer gedacht, dass diese Seelen unter dem Altar die Märtyrer der ersten Gemeinde wären. Und ich bin sicher, dass Dr. Elias Smith und alle anderen dieses sagen. Ich habe auch so gedacht, aber als der Heilige Geist die Vision darüber zeigte, war es nicht so. Sie sind nicht diese Seelen. Nun sagst du, ich kenne mich darin nicht aus. Nun, warte nur eine Minute, wir werden es herausfinden. Dieses sind nicht die Seelen der Brautgemeinde. Überhaupt nicht. Wir haben gedacht, dass es die Brautgemeinde wäre, die dort wartet, deren Seelen unter dem Altar rufen. Wie lange noch, Herr? Wie lange noch? Lass es mich noch einmal lesen, sodass wir es richtig erfassen. Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Seht, das Wort Gottes und das Zeugnis, das sie hatten. Nun haltet das fest. Nur eine Minute. Und sie riefen, bis wann, King James, wie lange noch, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Und es wurde ihnen jedem ein weißes Gewand gegeben und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kurze Zeit abwarten sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet seien, die ebenso wie sie getötet werden sollten. Nun, wenn ihr bemerkt, zu dieser Zeit, wo dieses fünfte Siegel geöffnet ist, ist die Gemeinde gegangen. Es können nicht die Seelen der ersten Gemeinde sein. Nun bitte, wenn ihr je aufmerksam gewesen seid, dann seid es jetzt, denn hier ist ein großer Widerspruch. So möchte ich, dass ihr jetzt ganz genau zuhört, wenn ihr eure Zettel dergleichen habt, schreibt es auf. Ich möchte, dass ihr Folgendes beachtet. Nun, dieses können nicht jene Seelen sein, denn die Seelen der gerechten Märtyrer und der gerechten Menschen der Gemeinde, der Braut, sind schon hinaufgenommen worden und so würden sie nicht unter dem Altar sein. Sie würden in der Herrlichkeit mit der Braut sein. Nun beachtet, sie sind im 4. Kapitel der Offenbarung in der Entrückung hinaufgegangen, sie sind hinaufgenommen worden. Wer sind nun diese Seelen? Das ist das Nächste. Wer sind sie, wenn sie nicht die erste Gemeinde sind? Es ist Israel, das als eine Nation gerettet wird. Alle, die vorher bestimmt sind. Das ist Israel. Das ist Israel selbst. Du sagst, oh, warte eine Minute, sie können es nicht sein. Oh ja, sie sind bestimmt, gerettet zu werden. Lasst uns dieses hier einmal festmachen. Ich habe dazu 4 oder 5 Schriftstellen. Ich werde eine nehmen, lasst uns nur einen Augenblick Römer aufschlagen, um herauszufinden, ob sie es sind. Lasst uns den Römerbrief nehmen und zum 11. Kapitel gehen, dann werden wir es herausfinden. Lasst uns lesen, dann können wir selber sehen. Römer, das 11. Kapitel, der 25. und 26. Vers. Nun hört, was Paulus hier sagt. Und Paulus sagte auch, wenn irgendjemand, selbst ein Engel, ein anderes Evangelium predigen würde, was würde dieser sein? Verflucht, beachtet. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht bei euch selbst euch klug dünkt. Da ist es, Verstockung, King James, Blindheit, ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird. Die letzte Braut aus den Heiden muss noch als Braut hineingebracht werden. Zu diesem Zweck kam die Blindheit über Israel. Und so wird ganz Israel errettet werden, wie es geschrieben steht. Es wird aus Zion der Erretter kommen. Er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Richtig? Nun, sie sind Israel, das unter dem Altar ist. Beachtet, Israel wurde nur zu dem Zweck verblendet, damit wir errettet würden. Glaubt ihr das? Nun, wer verblendete sie? Gott. Gott verblendete seine eigenen Kinder. Kein Wunder, als Jesus dort an dem Kreuze stand und diese Juden schrien nach seinem Blut, es waren seine eigenen Kinder und er war die Schrift, er selbst war das Wort, hier war er und wusste, dass jene Menschen ihn gerne angenommen hätten, aber aus diesem Grund verblendete er sie, sodass sie ihn nicht erkannten. Er kam in solch einer demütigen Weise und verblendete sie, so dass sie es nicht annehmen konnten. Seht ihr, Die Schrift sagt, dass sie es getan hätten, aber er verblendete sie. Sie waren verstockt. Jesus bemitleidete sie so sehr, dass er sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie waren blind. Paulus sagte, dass sie nur aus einem Grund verblendet wurden, wegen uns. Nun beachtet, ich möchte, dass ihr dieses genau beachtet. Ihnen wurden Kleider gegeben, sie hatten sie nicht. Ihnen wurden Kleider gegeben, weiße Kleider, jedem von ihnen. Nun, die Heiligen haben schon jetzt eins, sie bekommen es schon hier. Aber dort wurden ihnen Kleider gegeben, während die Heiligen ihre schon haben und damit hinaufgehen. Seht ihr? Jene hatten keine Gelegenheit, denn sie wurden von Gott, ihrem eigenen Vater, verblendet. So konnte die Gnade Gottes erfüllt werden und die Braut aus den Heiden genommen werden. Stimmt das? Lasst mich hier einen schönen Typ mit Josef zeigen. Josef, der geistliche Mensch, der Adler. Er wurde unter seinen Brüdern geboren, genauso wie die wahre Gemeinde unter den anderen ist. Er konnte Träume auslegen, Visionen sehen und die anderen hassten ihn, aber sein Vater liebte ihn. Beachtet, dann wurde er von seinen Brüdern verstoßen, nicht von seinem Vater, sondern von seinen Brüdern und für beinahe 30 Silberstücke verkauft. Er wurde in eine Grube geworfen und für tot gehalten, dann aber herausgeholt und zur rechten Hand Pharaos gesetzt. Und weil er von seinen Brüdern verstoßen wurde, wurde ihm eine Braut aus den Heiden gegeben, nicht von seinem eigenen Volk. Mit ihr brachte er Ephraim und Manasse hervor, die Israel zugefügt wurden. Als Israel sie segnete, kreuzte er die Hände über den jüngeren und den älteren Bruder und kreuzte so die Segnungen von den Juden zurück oder brachte sie von den Juden zu den Heiden. Seht ihr? Er kreuzte die Hände und gab dem Segen zum jüngeren Sohn, welcher die jüngere Gemeinde darstellt, die noch hineinkommen sollte. Die Muttergemeinde stand in der Sonne, sie brachte dieses Kind hervor, siehe Offenbarung 12. Beachtet, damit er den Segen bekäme, kreuzte Israel seine Hände als ein Typ. Beide Kinder hatten eine heidnische Mutter. Damals wurde die Braut Israel von dem alten orthodoxen Glauben hinübergekreuzt zu dem christlichen Weg, und zwar durch den Heiligen Geist, der auch Israels Hände kreuzte. Er sagte, Gott hat meine Hände gekreuzt. Er hatte nichts damit zu tun. Beachtet Josef, der von seinen eigenen Brüdern, von seinem eigenen Volk verworfen wurde, nahm sich eine heidnische Braut. Genauso war es bei Jesus. Er wurde von den Juden verworfen, nahm sich eine Braut aus den Heiden. Nun, lasst uns hier etwas lesen. Ich habe eine Schriftstelle niedergeschrieben, Apostelgeschichte 15. Oh, dieses ist, wir sollten es auf alle Fälle lehren. Nun, ich glaube, ich habe hier das Richtige gefunden. Apostelgeschichte 15, 14. Gut, ich hoffe, dass es jetzt stimmt. Simon hatte erzählt wie Gott. Lasst uns beim 13. Vers anfangen. Als sie aber schwiegen, antwortete Jakobus, nun seht, was geschehen war. Sie waren zu den Heiden gegangen und der Streit war ausgebrochen, weil sie Juden waren. Seht ihr? Als sie aber schwiegen, antwortete Jakobus und sprach, ihr Brüder, hört mich. Simon, das ist Simon Petrus, hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Seht ihr? Der Name meiner Frau war Broi. Aber als ich sie nahm, wurde sie eine Brenne. Jesus nimmt seine Gemeinde oder seine Braut aus den Heiden. So sagt die Schrift und es ist genau der Typ, den Josef darstellte. Nun beachtet dieses. Diese Seelen unter dem Altar, wir verstehen nun, warum diese Seelen, die unter dem Altar waren, durch sündige Menschen wie Eichmann den Märtyrertod starben. Seht ihr, sie hielten standhaft fest, Millionen von ihnen, aber sie blieben Juden. Nun denkt daran, was war es? Sie wurden um des Wortes Gottes willen getötet, nicht des Zeugnisses Jesu Christi wegen. Versteht ihr das? Doch denkt daran, die Gemeinde und auch die Märtyrer der Gemeinde geht wegen des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu Christi hinein. Wie viele hier wissen das? Gut, nun, aber diese hier haben nicht das Zeugnis Jesu Christi um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Das sind Juden und Hitler hasste sie, genau wie Eichmann, Stalin und alle anderen in der Welt. Aber sie blieben dem treu, was sie glaubten. Und so wurden sie getötet, weil sie Juden waren. Habt ihr gewusst, dass auch Martin Luther die gleichen Gedanken hatte? Das ist die Wahrheit. Er sagte, alle Juden sollen ausgewiesen werden. Sie sind antichristlich, seht ihr? Aber er war in einem anderen Heilsplansabschnitt und sah es nicht, sah nicht das ganze Wort. Jetzt aber kommt das Wort der Wahrheit hervor. Wie wollt ihr denn Israel für immer blind sein lassen? Das könnt ihr nicht tun. Oh, wie konnte damals jener Prophet aufstehen und sagen, du schaust aus wie ein Einhorn, Israel, als sie versuchten, ihm seine schlechtesten Seiten zu zeigen. Er sagte, oh, wer dich segnet, wird gesegnet werden und wer dich verflucht, wird verflucht werden. Frei nach 4. Mose 24, 8 bis 9, King James Version. Das stimmt. Oh mein, wie könntet ihr das je tun? Einmal dachte sie, Gott würde sie vergessen. Als der Prophet diese Finsternis auf die Juden zukommen sah und dieser Mann stand da und das Wort Gottes floss in ihn hinein, sagte er, O Herr, willst du denn dein Volk verlassen? Gott sagte, was liegt denn neben dir? Er sagte, eine Messrute. Gott sagte, wie hoch ist es bis zum Himmel? Miss es. Wie tief ist das Meer? Er sagte, ich kann es nicht. Gott sagte, ebenso wenig kann ich jemals Israel vergessen. Nein, mein Herr, er wird es nicht vergessen. Er musste sein eigenes Kind verblenden. Denk nur einmal daran. Sein eigenes Kind verblenden, um uns eine Chance zu geben und wir verwerfen sie. Nun, lässt euch das nicht so klein fühlen, dass ihr mit einem Zylinderhut unter einem Betonklotz kriechen könntet, ohne ihn zu berühren. Das ist ziemlich klein. Oh mei. Ja, sie hielten am Wort Gottes fest, sie waren Juden, sie hatten ihre Gesetze, sie blieben ihnen treu. Erinnert ihr euch an gestern Abend? Sie blieben dabei, sie waren Juden, sie hatten das Gesetz und das Gesetz war das Wort Gottes. Sie blieben ihm einfach treu, das ist wahr. Und um des Zeugnisses willen, das sie festhielten, starben sie den Märtyrertod. Und hier waren jetzt die Seelen unter dem Altar, nachdem die Gemeinde aufgenommen wurde. Nun beachtet, in ihrer Blindheit hatten sie ihren Messias zum Märtyrer gemacht und nun ernteten sie dafür. Sie waren sich danach dessen bewusst. Sie erkannten es, nachdem es geschehen war. Sie sahen es, als sie vor dem Altar Gottes kamen. Aber jetzt ist die Gnade Gottes über ihnen. Nun beachtet, sie können auf keinen Fall die Heiligen sein, denn sonst wären sie schon mit Kleidern angetan. Aber hier sind sie jetzt. Nur die Seelen unter dem Altar um des Wortes Gottes willen und wegen des Zeugnisses, das sie festhielten, weil sie Gottes Volk sind, Juden. Aber nun beachtet, die Gnade Gottes kommt jetzt zu ihnen und Jesus gibt jedem von ihnen ein weißes Kleid und beachtet, und zwar direkt nachdem die Gemeinde gegangen ist. Denn sie waren ihrer Sache treu und waren verblendet worden, wussten es deshalb nicht. Sie wussten es nicht. Sie spielten genau die Rolle, die Gott für sie bestimmt hatte. Und hier schaut Johannes herüber und sieht Seelen unter dem Altar. Nun beachtet, er sieht diese Seelen. Seht, wie er sie rufen hört. Sie rufen, Herr, wie lange noch? Beachtet, nur noch eine kleine Weile. Lasst uns festhalten, wenn wir durch die Schrift hindurchgehen. Sie erkannten, dass sie ihren Messias umgebracht hatten. Seht ihr? Sie hatten es nicht gewusst, aber dann erkannten sie es. Sie wurden wiederum umgebracht, um dafür zu bezahlen, dass sie das Falsche taten. Seht nun, was sie durchmachen mussten. Sie waren des Mordes schuldig. So mussten sie auch ermordet werden. Seht ihr? Sie schrien, sein Blut komme über uns. Das stimmt. Sie waren verblendet. Nun, wenn sie nicht verblendet gewesen wären, hätte Gott gesagt, lass sie allein. Sie sind nicht würdig. Aber weil sie von Gott verblendet worden waren, reichte er ihnen seine Gnade herunter. Amen. Welch erstaunliche Gnade. Und jedem wurde ein Kleid gegeben, denn ganz Israel wird errettet werden. Der Name eines jeden ist aufgeschrieben worden, das stimmt. Jesus gibt ihnen Kleider, genau wie es Josef mit seinen Brüdern getan hat, als ein Typ. Seht, als Josef dort stand und schließlich ergab sich selbst an dem Altar zu erkennen, seinem eigenen Altar in seinem Palast bei seinem Thron. Er sagte, jeder soll mich verlassen. Seine Frau war da drüben in dem Palast, dort wo die Braut sein wird. Und er sagte zu ihnen, kennt ihr mich nicht? Jetzt spricht er Hebräisch. Ich bin euer Bruder Josef. Oh mein, sie sagten, oh jetzt wirst du uns gefangen nehmen. Er sagte, wartet einen Augenblick. Gott hat dieses für einen Zweck getan. Ihr musstet mich hinausstoßen, um Leben zu retten. Glory! Genau da habt ihr es. Er sagte, betrübet euch nicht. Erinnert ihr euch, dass Josef dieses sagte? Betrübet euch nicht. Alles ist jetzt in Ordnung, es ist alles vorbei. Gott hat mich vor euch hierher gesandt. Ihr wisst, dass in der Bibel steht, dass sie zu ihm sagen werden, wenn sie ihn kommen sehen, sage doch, wir wissen, dass du der Messias bist, aber woher kommen diese Narben? Er wird sagen, oh, ich habe sie in dem Hause meiner Freunde bekommen. Freunde? Und wenn sie, die übrig geblieben sind, die 144.000, es erkennen, da werden sie, sagt die Bibel, ein Haus von dem anderen trennen und tagelang weinen, wehklagen, auf und ab gehen und sagen, wie konnten wir dieses tun? Wie konnten wir dieses tun? Oh, wir haben unseren eigenen Messias gekreuzigt. Sie werden weinen wie eine Familie um ihren einzigen Sohn. Wie konnten wir das tun? Zacharia 12, 10 bis 14 plus 13, Vers 6. Diese Juden, sie sind das religiöseste Volk in der Welt. Gott erwählte sie, aber er verblendete sie, um uns hineinzunehmen und wir lehnen es ab. Was wird das Gericht der Gemeinde aus den Heiden sein? Da habt ihr es, seht ihr, sie wurden absichtlich von Gott verblendet, damit er uns, die Braut, für Jesus bekommen könnte, nahm sie heraus aus, seht, und er schattierte es voraus und alles Mögliche. Seht ihr nun, wer diese Seelen sind? Sie sind nicht die Märtyrerheiligen, sie sind schon gegangen, das stimmt. Beachtet, sie sind schon aufgenommen. Aber diesen wurden Kleider gegeben, jedem Einzelnen. Und ich möchte, dass ihr dieses beachtet. Jetzt neigt sich Gottes Gnade zu ihnen herab. Jesus gibt einem jeden ein weißes Kleid, wie auch Josef seinen Brüdern seine Gnade erwies. Nun beachtet, obwohl auch sie versucht hatten, Josef loszuwerden, neigt sich seine Gnade zu ihnen hinab. Oh, es ist schon gut, ihr habt es nicht so gemeint. Seht, es war Gott, der dieses veranlasst hat. Gott hat euch dieses alles tun lassen, sodass ihr mich ausstoßen konntet und ich hierher kommen konnte, damit ich Menschen das Leben retten konnte, und zwar diesen Heiden hier, von denen ich meine Frau bekam. Ich hätte auch keine Frau gehabt, wenn ich dort geblieben wäre. Ich liebe meine Frau und sie gab mir diese Kinder hier. Weiter sagt er, nun komme ich, um euch alle zu holen. Auch ihr werdet es alle gut haben. Ich werde euch hier herunterbringen und wir werden alle als eine große Familie zusammenleben. Dann sagte er, eines möchte ich euch noch fragen. Lebt mein alter Vater noch? Gebt acht, was er mit dem kleinen Benjamin tat als ein Typ auf die 144.000. Wie wir später sehen werden. Seht ihr, was er getan hat? Er rannte einfach ganz schnell zu Benjamin hin, fiel ihm um den Hals und umarmte ihn. Seinen kleinen Bruder, der in die Familie geboren wurde, nachdem er gegangen war, durch seine Mutter. Die erste Gemeinde, die orthodoxe Gemeinde, es sind die 144.000, die in seiner Abwesenheit geboren wurden, während er weg war, um seine Braut aus den Heiden zu holen. Oh mein! Bewirkt das nicht etwas bei euch? Seht ihr also, wer ihr seid? Da habt ihr es. Beachtet jetzt, obwohl sie versucht hatten, Josef loszuwerden, neigte sich seine Gnade zu ihnen hinab. Obwohl sie versucht hatten, Jesus loszuwerden, kommt er dennoch wieder zurück, weil sie blind waren und gibt jedem ein weißes Kleid. Er nimmt sie trotzdem nach Hause. Es macht für ihn keinen Unterschied aus, weil er schon gesagt hatte, ich werde sie alle in jedem Fall retten. Jetzt Vers 10. Beachtet, sie verlangten Rache. Nun, wenn diese die Braut gewesen wären, hätte es wie bei Stephanus geheißen, Vater, vergib ihnen. Seht ihr? Aber diese sind Juden, die gerade hereingekommen sind. Sie forderten Rache. Beachtet wieder. Er sagte, es sind deine Brüder, die Juden. Nun, sie wollten Rache. Sie sagten, oh, wir wollen, dass du uns dort unten rächst. Er sagte, nur noch eine kleine Weile, nur noch eine kleine Weile. Lasst es mich hier lesen, es ist Vers 10. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und es wurde ihnen, einem jeden, ein weißes Gewand gegeben und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kurze Zeit abwarten sollten, bis auch ihre Mitknechte, seht ihr, wer ist das? Die Propheten, die zu Israel predigen. Ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet seien, die ebenso wie sie getötet werden sollten. Seht, es sind diejenigen, die vorausbestimmt sind, getötet zu werden. Seht, in anderen Worten, sie sind dafür vorausbestimmt. Die Schriftstellen sagen aus, dass es auf sie zukommt. Ruht noch eine kleine Weile, nun habt ihr eure Kleider bekommen und ihr geht nach Hause. Bleibt einfach noch eine kleine Weile sitzen, seht ihr? Sie sollen einfach noch ein wenig warten. Nun beachtet eure Brüder. Eure Brüder müssen auch noch getötet werden. Das sind die 144.000, die noch in der Trübsal gerufen werden. 144.000 werden noch gerufen. Ich wünschte, wir hätten Zeit. Wir werden vielleicht morgen Abend dazu kommen, so der Herr will, kurz bevor wir in das andere Siegel hineingehen. Nun beachtet, sie müssen durch den Antichristen, den Märtyrertod, erleiden. Wir haben es gerade durchgenommen, und zwar bei seinem letzten Ritt. Und wenn er den Bund mit den Juden bricht, dann gehen sie, diese Juden, 144.000 müssen durch die zwei Zeugen von Offenbarung 11 herausgerufen werden. Nun, ihr erinnert euch, dass sie weissagen sollten. Ihr habt das gelesen. Sicher, wir sind alle mit dieser Schriftstelle vertraut. Diese zwei Zeugen weissagen in der Zeit während der zweiten Hälfte von Daniels 70 Wochen. Bruder Breinem meint die 70. Woche. Das sind die letzten 3,5 Jahre. Erinnert ihr euch, wie wir die 70 Wochen Daniels durchnahmen? Ich sagte damals, dass wir es brauchen werden, wenn wir hierzu kommen würden. Ich wusste nicht warum, aber etwas sagte mir, dass wir es brauchen. Und hier haben wir es, seht ihr, beachtet in der Zeit Daniels. Nun erinnert euch, Daniel wurde gesagt, dass der Messias kommen würde, der Fürst, der Messias, lieber gesagt, und er würde weissagen. Israel hatte immer noch die 70 Wochen über und in der Mitte der 70 Wochen, Bruder Brennan meint die 70. Woche, sollte der Messias abgeschnitten werden und das tägliche Opfer abgetan werden. Stimmt das? Aber dann sind immer noch 3,5 Jahre für Israel bestimmt. In dieser Zeitspanne dazwischen nimmt er die Heidenbraut. Hier geht sie dann nach oben und wenn sie nach oben geht, erscheinen die zwei Propheten für Israel. Seht ihr? Und diese Seelen, die als Märtyrer während der ganzen Zeit gestorben waren, die all die Zeit echte, wahre Juden waren, deren Namen in dem Buch standen, die ein rechtes Leben führten und das Richtige taten, die das Judentum bis zum Punkt auslebten, diese starben durch Eichmann und durch viele andere den Märtyrertod. Ehrliche Menschen, Millionen von ihnen waren dort und die Deutschen erschossen sie, ermordeten sie, brachten sie um, hängten sie an den Zäunen auf, verbrannten sie, ächerten sie ein und alles Mögliche. Es war dieser herzlose, blutgierige Hitler und Stalin, Mussolini und all diese Menschen, die die Juden hassten. Ich denke, das ist einer der Dinge, die diese Nation zusammenhält, dass sie nämlich immer die Juden respektiert haben und ihnen einen Platz zum Leben gegeben haben. Ihr habt den Juden Ehre erwiesen, so wird Gott auch euch ehren. Nun, es gibt eine Gruppe von Juden, die abtrünnig sind, genauso wie es solche bei den Heiden auch gibt. Aber der echte Jude, Gott schrieb seinen Namen vor Grundlegung der Welt in das Buch und hier wurde er während dieser Zeit umgebracht. Denkt nur, wie vollkommen dieses ist. Nachdem diese Millionen Juden unschuldige Menschen von den Nationen der Welt getötet wurden, sagt hier die Schrift, dass jeder von ihnen gerade in dieser Zeit unter dem Altar ist. Sie haben erkannt, was geschehen ist und ihnen werden weiße Kleider gegeben. Sie sagen, können wir jetzt zum Königreich zurückkehren? Das jüdische Königreich soll auf der Erde errichtet werden, ihr wisst das. Johannes sprach von dem Königreich auf Erden, das errichtet werden sollte. Nun, dieses ist das Königreich des Evangeliums, seht ihr? Aber das Königreich der Juden wird durch diese zwei Propheten gepredigt werden. So beachtet, das Königreich der Erde hier, das Königreich des Himmels wird durch die Juden, ich meine, wird den Heiden gepredigt. Das Königreich hier auf der Erde soll im tausendjährigen Reich errichtet werden. Also nachher, das tausendjährige Reich für die Juden. Nun beachtet dieses jetzt. Während sie hier predigen, bevor diese Propheten auf der Bildfläche erscheinen, wird all diesen Juden, die unter Eichmann und so weiter sterben mussten, allen, die vorherbestimmt sind, aus Gnaden ein weißes Kleid gegeben werden. Amen. Jedem von ihnen wird ein weißes Kleid gegeben. Beachtet, was geschieht nun? Sobald dieses stattfindet, ich beobachte diese Uhr dort hinten, ich weiß, dass es spät wird, aber ich möchte nicht, seht, ich beobachte, wie diese armen Menschen dort stehen müssen. Gott möge euch helfen, Brüder. Ich hoffe, jedem von euch wird an jenem Tag auch ein weißes Kleid gegeben. Sie stehen da, wechseln ständig ihre Haltung, weil ihre Beine wehtun. Und einige von euch haben noch den ganzen Tag gearbeitet. Ich weiß, was das bedeutet. Und einige arme, kleine, alte Frauen stehen dort auch. Ich habe bemerkt, dass einige Männer den Frauen ihren Sitzplätze gegeben haben. Und ein anderer hat einer armen kleinen Mutter mit einem Baby den Platz gegeben. Ich habe all das gesehen und ich bin sicher, dass er es auch sieht. Ich möchte euch aber nicht zu lange halten, wenn ich euch nur so weit bringe, dass ihr die Botschaft sehen könnt. Das ist alles, was ihr tun sollt. Seht ihr? Nun beachtet, diese Juden, ich muss das tun, um euch die Offenbarung von diesem Siegel sehen zu lassen, damit ihr seht, was es ist. Diese Seelen unter dem Altar und wer sie sind. Nun, beachtet, in der Zeit Daniels, nun die zweite Hälfte der 70. Woche also, erinnert euch, der Messias sollte in der Mitte der Woche abgeschnitten werden. Das ist die Mitte. Nun, was ist die Hälfte von 7? Die Versammlung antwortet, 3,5. 3,5. Wie lange hat Christus gepredigt? Die Versammlung antwortet, 3,5. Richtig. Aber welche Zeit war dem Volk noch bestimmt? Weitere 3,5 Jahre. Aber während dieser Zeit dazwischen seht ihr, wie die Heidenbraut in den 7 Gemeindezeitaltern ausgewählt wird und nach oben geht. Und während dieses vor sich geht und in dieser Zeit all diese Juden wegen ihrer Blindheit den Märtyrertod sterben, sie liegen unter dem Altar, kommt Gott zu ihnen und sagt, seht ihr, was es war? Ich werde nun jedem von euch ein Kleid geben. Sie sagten, wie lange noch, Herr? Gehen wir jetzt hinein? Er sagte, nein, 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 eure Mitknechte, die Juden, müssen noch ein bisschen leiden. Sie müssen wie ihr auch noch den Märtyrertod sterben. Das Tier muss sie noch ergreifen, wenn es seinen Bund bricht. Nun beachtet einmal, erinnert euch, dass diese Propheten gemäß Offenbarung 11 weissagen sollen. Hebt eure Hände, die ihr es schon gelesen habt. Und ihnen wurde Macht gegeben. So der Herr will, werden wir in einer Minute herausfinden, wer sie sind. Beachtet jetzt, wer diese Propheten sind. Nun, die Bibel sagt es hier, gewiss seht ihr, in der Mitte dieser 3,5 Wochen weissagen sie. Die Offenbarung sagt ihr, dass sie 1260 Tage lang weissagen. Nun, in dem regulären jüdischen Kalender, nach der regulären Zeit von Gottes Kalender, sind 30 Tage genau ein Monat. Der römische Kalender hat dies durcheinander gebracht. Der reguläre Kalender hat 30 Tage in einem Monat. Nun, wenn ihr 30 Tage nehmt und die Zeit für 3,5 Jahre ausrechnet, also mit 30 Tagen, dann seht einmal, was ihr dann erhaltet. 1260 Tage. 1260 Tage, genau 3,5 Jahre. Nun, ihr seht, es gibt darin keinen Fehler. Da habt ihr es. Es passt haargenau zusammen. Seht, die zwei Propheten predigen 3,5 Jahre den Juden. In dieser Zeit rufen sie die 144.000 heraus. Und beachtet auch, dass diese zwei Propheten genau Moses und Elia sind. Nun schaut ihren Dienst an. Beachte, was diese zwei Propheten tun. Sie haben die Macht, die Erde so oft mit einer Plage zu schlagen, wie sie nur wollen. Wer hat es schon einmal getan? Moses. Sie haben die Macht, den Himmel zu verschließen, sodass es nicht regnen wird während der Zeit ihres Dienstes. Wer hat die Himmel 3,5 Jahre verschlossen? Die Gemeinde antwortet, Elia, das sind sie. Das sind sie. Seht, wenn ein Mensch stirbt, verändert er seinen Status nicht. Sein Aussehen verändert sich nicht, seht ihr. Als Saul rückfällig geworden war und es keinen Prophet im Lande gab, wusste er nicht mehr, was er tun sollte. Er hatte sich gegen die Philister gestellt und wollte in den Kampf ziehen. Da ging er zur Hexe von Endor. Nun, weil das Blut der Ochsen und Böcke noch Gültigkeit hatte, konnten sie den Geist Samuels heraufrufen. Und als Samuel heraufkam, stand er da in seinem Prophetengewand. Nicht nur das, aber er war auch immer noch ein Prophet. Er sagte, warum hast du mich aus meiner Ruhe herausgerufen? Ich sehe, dass du ein Feind Gottes geworden bist. Weiter sagte er, morgen Abend um diese Zeit wirst du in der Schlacht fallen und morgen Abend um diese Zeit wirst du bei mir sein. Und genauso geschah es. Seht, er war immer noch ein Prophet und jene beiden Männer sind auch noch Propheten. Nun, wir werden hier in ein paar Minuten noch ein wenig tiefer hineingehen. Oh mein, wie liebe ich dieses Wort. Kein Wunder, dass es heißt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Diese zwei Propheten sind Moses und Elia gemäß den Werken, die sie nach dem alten Muster tun. Dieses ist schon immer ihr Dienst gewesen. Nun beachtet genauso, wie sie taten. Also das hat sie nicht verändert. Erinnert euch, diese Jungen sind nie gestorben. Beachtet dieses hier. Nun werdet nicht verwirrt. Bevor wir dieses Thema verlassen, verwechselt nicht den fünften Dienst Elias mit seinem vierten Dienst. Ich habe euch schon gesagt, dass die Heidengemeinde nach einem Elia ausschaut. Richtig, aber hier ist er jetzt schon drüben bei den Juden. Denkt daran, er kann nicht viermal kommen, die Zahl des Feindes, es muss fünfmal sein. Als er beim ersten Mal kam, war er Elia selbst. Als er beim zweiten Mal kam, war er Elisa. Beim nächsten Mal, was war er? Johannes der Täufer. Beim nächsten Mal kommt er als der siebte Engel. Und beim fünften Mal kommt er dann mit Moses. Ja, mein Herr, verwechselt ihn nicht. 5. Wenn ihr eure Zahlenwerte der Bibel kennt, 5 ist die Zahl der wirkenden Gnade. Und das war es auch, was er getan hat. Nun beachtet dies, wenn ihr wissen wollt, was es ist. War Jesus ein Werk der Gnade? J-E-S-U-S, 5. Amen. Werk, Englisch L-A-B-O-R, ist das richtig? Werk der Liebe für dich. Und wenn du zu ihm kommst, wie kommst du dann? Wodurch? Durch Glauben, Englisch F-A-I-T-H. In das Werk, Englisch L-A-B-O-R, stimmt das? Werk ist die Zahl der Gnade für die Gläubigen. Gut, beachtet, der erste Elia war er selbst. Der zweite war Elisa, der dritte war Johannes. Der vierte war der siebte Engel oder der letzte Botschafter für die Gemeinde gemäß Malachi 4 und Offenbarung 10, 7. Nun, beim fünften Mal ist er ein Botschafter für die Juden, die 144.000 für die Juden, nachdem die Gemeinde gegangen ist. Ich fühle mich ein wenig eigenartig. Seht, wenn einige denken, ich möchte, dass ihr dieses jetzt erfasst. Wenn einige immer noch denken, dass Malachi 4, wo es heißt, dass die Menschen wiederhergestellt werden, die gleiche Schriftstelle ist, wenn er dort zu den Juden geht, dann lasst mich dieses für euch einen Augenblick gerade stellen. Seht, es wird ein wenig verwirrend sein, denn ihr erinnert euch, dass es in Malachi 4 heißt, er wird den Glauben der Väter, der Kinder zu den Vätern zurückbringen. Seht, zurück zu den Vätern. Nun, lasst mich euch den Unterschied dieser Dienste zeigen. Wenn er kommen würde, um den Glauben der Kinder wieder zurückzuwenden zu den jüdischen Vätern der damaligen Zeit, würde er Christus verleugnen. Er würde zum Gesetz zurückkehren. Stimmt das? Die jüdischen Väter der damaligen Zeit hielten das Gesetz. Erfasst ihr es? Beachtet, wenn Elia kommt, um seinen Dienst von Malachi 4 zu erfüllen, ist er allein. Aber wenn er kommt, um den Juden von Offenbarung 11 zu dienen, wird Moses bei ihm sein. So gibt es keine Unklarheiten darüber, nicht das Geringste. Erfasst ihr es? Wenn Elia von Malachi 4 kommt, ist er allein. Elia, nicht Elia und Mose, wird dann erscheinen. Aber die gleiche Inspiration sagt aus, dass Elia für den letzten Teil des Gemeindezeitalters kommen wird, um den Glauben der Kinder zu den ursprünglichen Glauben der Väter, dem apostolischen Glauben, zurückzuerstatten. Dorthin sollten sie zurückgehen, nachdem der Antichrist alles aus ihnen herausgezogen hat. Wiedererstatten. All die anderen Schriftstellen sind in Einklang gekommen. Seht, er kommt allein. Seht ihr? Aber wenn er zur Gemeinde, wenn er zu den 144.000 kommt, sagt die Bibel deutlich, dass er nicht allein kommt. Dann sind es zwei. Nicht einer, sondern zwei. Bei seinem ersten Dienst gemeint ist Johannes der Täufer, konnte er nicht zu den Juden gehen und sie zum Gesetz zurückbringen. Aber zu den 144.000 kommt er und predigt ihnen Christus. Amen. Den Messias, der abgeschnitten wurde. Amen. Das ist es. So bringt es nicht durcheinander. Es ist nicht verwirrend. Die Schriftstellen lügen nicht. In keinster Weise. Glory. Oh, als ich dieses Licht gesehen habe, ich sagte, ich danke dir, Herr, als ich beobachtete, wie es dort draußen vor sich ging, ich sah, dass Elia für dieses erste Zeitalter allein hinausging. Damals war er allein. Als ich ihn dann wiederkommen sah aus einer anderen Richtung, dann waren sie zu zweit. Ich sagte, das ist es, jetzt ist es klar, Herr. Amen. Jetzt sehe ich es. Halleluja. Es mag für einige ein wenig verwirrend gewesen sein, aber er sagte mir, es zu erwähnen und so tat ich es. Beachtet, Diese Männer sind von Gott von ihrem ursprünglichen Dienst für einen zukünftigen Dienst am Leben gehalten worden, denn sie haben es so gut ausgeführt. Denkt nur, der Geist Elias dient 5-mal, Moses 2-mal. Seht, sie sind am Leben gehalten worden für einen weiteren Dienst. Keiner von ihnen war tot bis jetzt. Glaubt ihr das nicht? Beide wurden lebendig gesehen und sprachen zu Jesus auf dem Verklärungsberge, aber denkt daran, sie müssen sterben. Nun, Moses ist in Wirklichkeit gestorben, aber er ist wieder auferstanden, weil er ein vollkommener Typ auf Christus ist. Seht ihr? Niemand wusste jemals, wo er begraben wurde. Die Engel kamen, nahmen ihn mit. Seht ihr, er hatte Engel als Leichenträger. Warum? Kein sterblicher Mensch konnte ihn dorthin bringen, wo er hinging. Er ging einfach durch einen Akt Gottes hinweg. Das ist alles. Engel waren seine Leichenträger, denn sie brachten ihn dorthin, wo er sein sollte. Niemand wusste es. Sogar Satan wusste es auch nicht und stritt mit dem Erzengel darüber. Das stimmt. Er konnte nicht verstehen, was mit Moses geschehen war. Ich sehe, wie er dort zittert und über das Land hinwegschaut und zu den Kindern zurückschaut und so weiter. Aber dann ist er auf einen Felsen gestiegen. Das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Das ist der Felsen. Das ist der Felsen. Lass mich auf jenen Felsen stehen am Ende meines Weges. Ja, mein Herr. Mein farbiger Bruder kommt gewöhnlich hier herauf, singt ein kleines Lied. Wenn ich könnte, würde ich gewiss auf jenem Felsen stehen, auf dem Moses stand. Ja, mein Herr. Oh, das ist der Felsen, auf dem auch ich stehen möchte. Durch Glauben stehe ich dort. Aber erinnert euch, Elia wurde einfach müde, denn eine Menge Arbeit lag noch vor ihm. So war er ziemlich erschöpft, so ließ ihn Gott einfach nach Hause reiten. Das ist wahr. Er sandte einen Wagen, stimmt das? Er nahm ihn hinauf, er starb nicht, denn er hielt ihn am Leben. Er hatte noch eine Arbeit in der Zukunft für ihn. Er lässt ihn noch einen Mann salben, der in seinem Geist hervorkommt. Aber sie müssen den Tod schmecken. Nun zur Offenbarung, dem 11. Kapitel. Wir sind hier jetzt sowieso, so lasst es uns ansprechen. Offenbarung 11. Gebt Acht und seht, ob nicht beide getötet werden. Ja, mein Herr, beide müssen den Tod schmecken, jawohl. Nachdem ihr Dienst beendet ist, schmecken sie den Tod. Offenbarung 11. Und lasst uns mit Vers 7 anfangen. Wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben werden, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen. Oh mein, er kann sie nicht ertragen. Die heiligen Roller sind wieder zurück. Seht ihr? Gut, aus dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen zu führen, wird sie überwinden und sie töten. Aber beachtet, was geschieht. Ihr Typ wird jetzt vollkommen dargestellt und ihr Leichnam wird auf der Straße der großen Stadt liegen, die geistlich gesprochen Sodom und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde, Jerusalem. Nun, sie müssen dem Tod ins Angesicht schauen, nicht wahr? Das stimmt, nachdem ihr Dienst beendet ist. Warum? Der Dienst des 7. Engels, Elias Dienst als 7. Engel, warum? Ich versuche zu sagen, warum hätte nicht der Dienst des 7. Engels genauso wie durch Elia auch durch Mose geschehen können, wenn er doch auch unsterblich ist? Warum hat Gott nicht einfach gesagt, Elia, du hast es so schwer gearbeitet und alles Mögliche an all diesen Städten getan. Ich glaube, ich werde jetzt einfach Moses heruntersenden. Warum nicht? Schaut auf den Dienst Moses. Elia war ein Prophet für alle Nationen, aber Moses war ein Gesetzgeber nur für die Juden. Moses war dort der Grund, warum er mit Elia kam. Die Juden sagen, einen Moment, wir halten immer noch das Gesetz, aber hier steht Moses selbst und Elia steht neben ihm. Seht, er kommt nur zu den Juden. Moses ging nur zu den Juden. Der Prophet Elia war für alle Nationen, aber Moses wurde ein Prophet für die Juden und ein Gesetzgeber. Seht ihr, das war seine Botschaft, das Gesetz. Aber was war die Botschaft Elias? Er predigte zu Frauen mit kurzen Haaren, zu Denominationen. Ja, mein Herr, und er riss sie richtig in Stücke, die angemalten Gesichter. Er sagte ihnen, dass sie den Hunden zum Fraß vorgeworfen würden. Er hat richtig auf sie eingehämmert. Und als dann sein Geist auf Johannes kam, stapfte er geradewegs aus der Wüste und tat das Gleiche. Genau, er sagte, denkt nicht, dass wir zu diesem oder jenem gehören. Gott ist imstande, aus diesen Steinen Abraham Kinder zu erwecken. Er ging auf die Straße hoch und sagte, und du glaubst mir sagen zu können, dass du deinen eigenen Schwager heiraten darfst? Es ist nicht rechtmäßig für dich, dieses zu tun. Bruder, Ha, er sagte es ihnen. Gewiss, beachtet, diese Seelen sollen eine kleine Zeit warten auf die 144.000, die als Märtyrer sterben sollten. Oh, ist das nicht, bringt das nicht die Bibel in Zusammenhang? Nun, meine Zeit ist jetzt genau um, wenn ich euch ein wenig eher entlasse. Aber ich habe noch ein paar Dinge zu sagen, wenn ihr es noch aushalten könnt. Ich weiß, dass es heiß ist und ich schwitze, aber hört zu, ich habe euch gerade etwas zu sagen. Es ist einfach so gut, es brennt einfach in meinem Herzen. Ich hoffe, dass ihr es noch nicht vergessen habt. Lasst mich dieses in seiner Gegenwart sagen. Durch seine Gnade hat er mich noch nicht lange her auch beim Volk in weißen Kleidern sehen lassen. Erinnert ihr euch? Ihr erinnert euch an die Geschichte von neulich, die Braut aus den Heiden. Sie sind jetzt dort. Sie alle trugen weiße Kleider. Ich wachte auf, ich war in einer Versammlung gewesen, es ist etwa ein Jahr oder mehr her. Eines Morgens wachte ich auf, richtete mich auf und sagte zu meiner Frau, Liebling, sie bewegte sich nicht. Die Kinder, ich musste aufstehen und sie zur Schule bringen, direkt hier an der alten Stelle. Nun, ich richtete mich also auf, ihr wisst, wie man sich so hinsetzen kann und den Kopf einfach an das Kopfbrett lehnen kann. Wir haben eines dieser altmodischen Betten und so lehnte ich mich auf diese Weise an. Ich dachte, Junge, du bist schon 53 und wenn du noch etwas für Gott tun willst, dann tu es besser jetzt, denn sonst wirst du langsam zu alt. Und ich dachte, du weißt, dass das wahr ist. Junge, du weißt, ich bin nicht mehr weit entfernt. Ich werde wohl bald gehen müssen. Ich sagte, ich lebe jetzt schon ein Jahr länger als mein Papa. Nun, ich werde bald wohl gehen müssen. Ich dachte, immer noch nichts habe ich für Gott getan. Ich wollte doch immer etwas für ihn tun. Ich muss mich beeilen und es jetzt tun, wenn es geschehen soll. Und ich weiß nicht, wie ich es tun soll. Das ist das Problem. Ich dachte, Mensch, ich hoffe, dass ich so lange leben werde, dass ich sein Kommen sehe. Ich möchte kein Spuk oder ein Geist sein. Ich hatte mich immer vor einem Geist gefürchtet. Ich dachte immer, wenn ich dann Bruder Neville begegnen würde, würde er auch eine kleine Wolke sein, die herumschwebt. Ihr wisst schon. Und ich würde sagen, hallo, Bruder Neville. Und er würde sagen, hallo, Bruder Branham. Mit irgendeinem anderen Sinn. Er würde nicht reden können, aber ich würde trotzdem wissen, dass er Bruder Neville wäre. Ich würde seine Hand schütteln wollen, wie ich es immer tat, denn soweit ich weiß, gehört das zum Menschsein. Ich würde seine Hand schütteln wollen, aber er hätte keine gehabt. Sie würden dort irgendwo im Grab verwesen, seht ihr. Ich dachte, Mai, ich hoffe, dass ich das nicht durchmachen muss. Nun, ich werde euch die Wahrheit sagen. Ich fürchtete mich zu sterben. Ich hatte keine Angst, verloren zu gehen, aber ich wollte kein Geist sein, ich wollte ein Mensch bleiben, ich wollte auf die Entrückung warten, seht ihr, ich wollte einfach so bleiben. So lag ich also da und dachte über dieses nach, als ganz plötzlich etwas geschah. Nun, ihr wisst, ihr alle seid mit Visionen vertraut, aber wenn dieses eine Vision war, dann hatte ich noch nie eine wie diese gehabt. Und ich habe sie, seit ich ein kleiner Junge war. Ganz plötzlich geschah etwas und ich fühlte, wie ich mich selbst verließ. Ich dachte, oh, oh, jetzt bin ich schon gestorben und alles ist vorbei. Seht ihr, ich kam zu einer Stelle und dachte, ich glaube, ich werde einmal zurückschauen. Es war genauso real, Freunde, wie ich hier stehe. Ich wandte mich um zurückzuschauen und da lag ich auf meinem Bett. Ich lag ausgestreckt neben meiner Frau. Ich dachte, nun, es war wahrscheinlich ein Herzanfall. Seht ihr? Ich dachte, nun, ich bin wohl ganz plötzlich gestorben und das wäre ja eine gute Art, heimzugehen. So dachte ich also, das war ein Herzanfall. Ich brauchte nicht zu leiden. Ich schaute und dachte, nun, das ist seltsam. Dort liege ich, aber gleichzeitig stehe ich jetzt hier. So wandte ich mich um und es sah aus wie ein großes Feld oder dergleichen, ein großes, weites Feld mit Rispengras. Englisch Bluegrass. Es ist nicht sicher, welches Gras gemeint ist. Ich sagte, nun, ich frage mich, was dieses ist. Und ganz plötzlich, während ich schaute, kamen tausend mal tausende junger Frauen herbei, alle in weißen Kleidern mit langem Haar bis zu der Hüfte, barfuß, und sie rannten direkt zu mir hin. Ich dachte, ja, was ist dieses? Ich drehte mich um und sah dorthin zurück und dort lag ich. Dann schaute ich in diese Richtung und dort kamen sie. Ich biss auf meinen Finger. Ich sagte, ich schlafe in Wirklichkeit nicht, aber ich konnte den Biss fühlen. Ich sagte, nun, hier ist etwas merkwürdig. Und diese Frauen kamen alle angerannt. Ich habe noch nie so schöne Frauen gesehen. Sie kamen alle auf mich zu und als sie zu mir rannten, ihr wisst, wie ich gewesen bin, so etwas wie, man nennt mich einen Frauenhasser, aber ich bin es nicht. Seht ihr, ich denke einfach, eine gute Frau ist ein Juwel, aber ich denke auch, dass eine, die nicht gut ist, wie Salomo sagte, Wasser in deinem Blut ist. So habe ich ganz gewiss keine Verwendung für eine Frau mit schlechtem Ruf oder eine, die alles besser weiß. Und so kamen alle diese Frauen heran und fingen an, mich zu umarmen. Nun, das ist ungewöhnlich. Ihr wisst, für so etwas trete ich nicht ein. Nun, ich werde dieses in einer Weise sagen müssen. Ich bin hier in einer gemischten Versammlung, aber sie waren Frauen. Sie waren Frauen und umarmten mich, jede einzelne, und sagten, unser teurer Bruder. Eine nach der anderen wollte mich umarmen. Und ich stand da und ich schaute. Ich dachte, ja nun, was ist dieses? Ich stand dort und dachte, was ist passiert? Ich schaute dort nach unten zurück und dort lag ich, aber hier stand ich zur gleichen Zeit. Ich dachte, nun, das ist komisch, das verstehe ich nicht. Und diese Frauen riefen, oh, unser teurer Bruder, und umarmten mich. Nun, sie waren bis ins kleinste Gefühl Frauen. Nun, vergebt mir, Schwestern, wenn ich dieses sage, denn ihr hört doch auf euren Arzt. Und wenn wir keine reine Gesinnung haben, sind wir keine Christen. Ich sorge mich nicht, ich habe immer ein reines Leben geführt, Gott weiß das. Als ich ein kleiner Junge war, sagte mir der Engel des Herrn, meinen Leib nicht zu beschmutzen, zu rauchen oder zu trinken. Und das ist die Wahrheit gewesen. Durch die Gnade Gottes habe ich mich daran gehalten. Als ich noch ein Sünder war, habe ich nicht mit Frauen gelebt. Aber wenn ein Mann sich von einer Frau umarmen lässt, er besteht nämlich aus männlichen und aus weiblichen Zellen, entsteht eine Empfindung. Es ist immer das Gleiche, wer du bist, oder sage mir nicht, dass es bei dir nicht so ist, wenn du eine gesunde Person bist. Aber dort ist es nicht mehr da, weil ihr keine verschiedenen Zellen mehr habt. Dort werdet ihr nie mehr sündigen. Es gab eine Veränderung. Dort gibt es nichts mehr als brüderliche Liebe gegenüber den Frauen, obwohl in der Anmut, in der man sie sieht. Ich denke, dass eine Frau, eine nette Frau, die sich selbst richtig hält und wie eine Dame wandelt, ein Beispiel für ein Juwel auf Erden ist. Ich liebe alles, was anmutig ist. Ich denke, dass eine Frau, die ihren Platz einhält und versucht, eine Dame zu sein, eine Statue der Ehre ist. Ich glaube das. Und ich denke, dass eine, die nicht so ist, genau wie der Antichrist zu Christus ist, es ist genau das Gleiche. Ich mag alles, was natürlich ist. Ich liebe ein schönes Pferd, wenn es dort als eine Statue eines richtig schönen Pferdes dasteht oder etwas in dieser Weise. Ein schöner Berg, schöne Frauen, schöne Männer, alles, was so bleibt, wie es Gott gemacht hat, das bewundere ich immer. Und diese Dinge waren vollkommen. Wie sehr sie mich also auch in die Arme nahmen. Und sie waren Frauen, ihr versteht. Aber es konnte keine Sünde mehr geben. Sowohl die männlichen Drüsen als auch die weiblichen Drüsen waren verschwunden. Dank sei Gott, sie waren vollständig meine Schwestern. Ich schaute auf meine Hände, ich sah, dass sie alle so jung waren. Und ich war auch jung. Ich habe als junger Mann mein Haar verloren, weil man Carbonsäure darauf schüttete. Ein Friseur hatte es getan und das hatte all meine Haare weggenommen, als ich noch ein Junge war. Und das ist immer noch der Grund gewesen, warum ich so schnell eine Erkältung bekam. Denn meine Kopfhaut ist immer noch weich. Wisst ihr, die Haarwurzeln sind immer noch da, aber die Haut wurde mit Carbonsäure verbrannt. Und so kann das Haar nie mehr wachsen. Seht ihr, vor vielen Jahren ging ich, meine Frau, einmal los, um mir ein Toupet zu kaufen. Ein kleines Haarteil, das ich aufsetzen sollte, um meinen Kopf zu bedecken. Aber ich schämte mich immer, es zu tragen, denn es sah aus, als ob es etwas Falsches wäre. Und ich wollte nichts Falsches haben. So dachte ich, ich werde mir eine Mütze aufsetzen. Das habe ich dann eine Zeit lang getan. Wisst ihr, was man getan hat? Man begann, mich Bischof zu nennen. Und ich sagte, lass sie weg. So habe ich eben mit einer schlimmen Erkältung ausgehalten. Wenn ihr nur einmal die Fenster dort öffnet oder dergleichen und ein kleiner Luftzug kommt in meine Richtung, Junge, dann habe ich es. Ich ging zu einem Arzt und fragte ihn, was er darüber denkt. Er sagte, nun, schau, deine Poren sind offen. Durch das Predigen schwitzt du. Dann kommt die Luft heran, bringt einen Erkältungskeim in den Schleim und dann läuft er dann über deine Kehle. Am nächsten Morgen bist du heiser. Das ist alles. Oh mei, ihr Leute, die ihr Haare habt, ihr wisst gar nicht, wie dankbar ihr sein solltet. Das stimmt. Nun gut, ich habe dann herausgefunden, dass ich eines Tages, wenn ich dann auch keine Zähne mehr haben werde, einige muss ich noch behalten oder ich schaffe es ohne sie. Ich denke nicht, dass es einem Mann weniger erlaubt sein sollte, ein Haarstück zu tragen, wenn er es will, als eine Frau, die eine von diesen Mäusen oder Ratten trägt oder was auch immer sie in ihr Haar tut, um es aufzubessern. Aber es hängt natürlich davon ab, warum ihr es tut. Seht ihr, es hängt davon ab, wofür du es tust. Aber wie auch immer, ich stand dort und fühlte nach oben und ich hatte mein Haar wieder. Mei, ich war wieder jung und all diese Jungen, ich dachte, nun, ist das nicht seltsam, hier sind sie. Und sie rannten alle und ich sah, wie sie kamen und sah auch Hope herbeikommen. Ihr wisst, sie starb mit 22, sie war noch genauso schön wie immer. Viele von euch erinnern sich an sie, mit ihren großen dunklen Augen, sie war eine Deutsche. Ihrem schwarzen Haar, das den Rücken herunterhing. Ich dachte, nun, wenn sie hierher kommt, wird sie Bill sagen. Ich weiß, dass sie es tun wird. Ich weiß, dass sie Bill sagen wird, wenn sie hierher kommt. Ich beobachtete und jede dieser Frauen kam, umarmte mich und sagte, oh, teurer Bruder, wir sind so froh, dich zu sehen. Ich dachte, jede von ihnen ist gleich gekleidet, aber ihr Haar war verschieden. Ihr wisst, rotes Haar, schwarzes Haar, blondes Haar, sie kamen alle vorbei, sie waren alle jung. Und als sie zu mir kam, dachte ich, ich werde mal sehen, was sie sagt. Sie schaute mich an und sagte, oh, unser teurer Bruder. Sie umarmte mich, ging dann einfach weiter, dann kam die nächste Frau und umarmte mich. Ich hörte ein Geräusch und als ich in diese Richtung schaute, kam eine Gruppe Männer an. Junge Burschen, alle etwa im Alter von 20. Sie hatten dunkles und blondes Haar und sie hatten alle weiße Kleider an und waren barfuß. Sie rannten zu mir hin und begannen mich zu umarmen und riefen, teurer Bruder. Und ich wandte mich um und da lag ich immer noch. Ich dachte, nun, das ist seltsam. Gerade da begann eine Stimme zu mir zu reden, aber ich habe nie die Stimme gesehen. Sie sagte, du bist versammelt worden. Du bist jetzt zu deinem Volk versammelt worden. Dann nahm mich ein Mann auf und setzte mich auf einen großen, hohen Gegenstand wie diesen. Ich sagte, warum tust du das? Er sagte, auf Erden warst du ein Führer. Ich sagte, nun, das verstehe ich nicht. Und diese Stimme sprach zu mir, ich konnte nie die Stimme sehen. Sie war gerade über mir und sprach zu mir. Ich sagte, nun, wenn ich nun von dort herübergegangen bin, dann möchte ich Jesus sehen. Ich sagte, er war so, er war mein ganzes Leben, ich möchte ihn sehen. Er sagte, du kannst ihn jetzt nicht sehen, er ist noch höher. Seht ihr, es war noch unter dem Altar, der sechste Ort, wo die Menschen hinkommen. Seht ihr, nicht der siebte, wo Gott ist, der siebte. Es muss der sechste sein. Und sie waren alle dort und gingen vorüber. Es sah aus, als ob es tatsächlich Millionen von ihnen waren. Ich habe noch nie gesehen und als ich dort saß, rannten diese Frauen und Männer immer noch her, umarmten mich und nannten mich Bruder. Ich saß also dort und eine Stimme sagte dann, du bist jetzt zu deinem Volk versammelt worden, wie Jakob zu seinem Volk versammelt wurde. Ich sagte, sind das alles meine Leute? Sind das alle Branhams? Er sagte, nein, sie sind die, die du zu Christus bekehrt hast. Ich schaute herum und da kam eine wirklich schöne Frau auf mich zugelaufen. Sie sahen fast alle gleich aus. Sie warfen ihre Arme um mich herum und sagten, oh, mein teurer Bruder, und schaute mich an. Ich dachte, Mai, sie sieht wie ein Engel aus. Sie ging vorüber und jene Stimme sagte, hast du sie erkannt? Ich sagte, nein, ich habe sie nicht erkannt. Er sagte, du hast sie zu Christus geführt, als ich schon über 90 Jahre alt war. Weißt du, warum sie dich so sehr schätzt? Ich sagte, das schöne Mädchen war schon über 90. Er sagte, sie kann sich jetzt nie mehr ändern. Deshalb sagten sie, teurer Bruder. Ich dachte, oh mei, und vor so etwas habe ich mich gefürchtet. Oh, diese Menschen sind real. Sie gingen nicht mehr irgendwo hin. Sie waren nicht müde, um dort zu bleiben. Und ich sagte, ja, warum kann ich nicht Jesus sehen? Er sagte, nun, er wird eines Tages kommen und zu dir wird er zuerst kommen und dann wirst du gerichtet werden. Diese Menschen sind deine Bekehrten, die du geführt hast. Ich sagte, du meinst, weil ich ein Führer bin, wird er mich deshalb richten? Er sagte, ja. Ich sagte, muss jeder Führer so gerichtet werden? Er sagte, ja. Ich sagte, wie steht es denn mit Paulus? Er sagte, er wird mit den Seinen gerichtet werden. Nun sagte ich, wenn seine Gruppe eingehen wird, so wird es meine auch, denn ich habe genau das gleiche Wort gepredigt. Wenn er in den Namen Jesus getauft hat, habe ich es auch getan. Ich habe gepredigt. Auf einmal schrien Millionen aus und sagten, wir ruhen darauf. Ich dachte, Mai, wenn ich dies nur gewusst hätte, bevor ich hierher gekommen bin, hätte ich die Menschen veranlasst, hier hinzukommen. Sie können es sich nicht leisten, dieses zu verfehlen. Oh, schaut her. Dann sagte er, eines Tages wird er kommen und dann, nun, hier essen wir nicht, noch trinken, schlafen wir, wir sind einfach ein. Oh, es ist nicht nur vollkommen, es ist weit mehr als vollkommen. Es ist nicht nur erhaben, es ist weit mehr als erhaben. Es gibt keinen Ausdruck dafür, den ihr euch vorstellen könnt. Es gibt keine Worte in unserem Wortschatz, um es auszudrücken. Du bist einfach angekommen, das ist alles. Und ich dachte, nun, dieses ist vollkommen. Aber was wird als nächstes geschehen? Er sagte, wenn Jesus kommt und er dich nach deinem Dienst richtet, dann gehen wir zur Erde zurück und nehmen unsere Leiber auf. Nun, ich habe dort gar nicht daran gedacht, aber es ist genau gemäß der Schrift. Er sagte, dann gehen wir zur Erde zurück, nehmen unsere Leiber auf, dann essen wir. Hier essen wir nicht, noch schlafen wir, dort unten essen wir. Aber wir gehen zur Erde zurück. Ich dachte, Mai, ist das nicht wunderbar? Oh Mai, ich habe mich davor gefürchtet. Warum habe ich mich gefürchtet zu sterben, um hier hinzukommen? Oh, dieses ist Vollkommenheit plus Vollkommenheit plus Vollkommenheit. Oh, dieses ist wunderbar. Seht, wir waren direkt unter dem Altar. Das war es. Wir waren direkt unter dem Altar, wo wir auf sein Kommen warten, wenn er diejenigen holt, die schlafen, die Leiber, die im Staub schlafen, wieder auferweckt. Er kommt vorbei und weckt auf. Wie Jesus durch das Paradies kam und Abraham, Isaak und all die anderen heraufbrachte, die auf die erste Auferstehung warteten. Sie gingen in die Stadt und erschienen vielen, vollkommen schriftgemäß. Eine Vision war das oder was es auch war, es war vollkommen schriftgemäß. Ich sagte, nun, ist das nicht wunderbar? Dann dachte ich, ist das nicht Wunder? Da hörte ich etwas wie ein Pferd wiehern. Ich schaute auf und da stand mein kleines gesatteltes Pferd, das ich immer zum Reiten benutzte, der kleine Prinz. Ich habe viel an ihn gedacht. Hier stand er neben mir und lehnte seinen Kopf über meine Schulter, um mich zu umarmen, so wie ich ihm immer Zucker gegeben habe. Wisst ihr? Ich legte meinen Arm um ihn und sagte, Prinz, ich wusste, dass du da sein würdest. Ich fühlte, wie etwas meine Hand leckte. Da war mein alter Jagdhund. Als Mr. Short ihn damals vergiftete, schwor ich, Mr. Short dafür zu töten. Ich war ungefähr 15 Jahre alt. Er vergiftete ihn mit einem Hundegift. Mein Daddy erwischte mich, als ich mit einem Gewehr dorthin ging, um ihn direkt bei der Polizeistation zu erschießen. Ich sagte, ich werde ihn töten. Ich bin dort zu dem Grab meines Hundes gegangen und sagte ihm, Fritz, du bist mir wie ein Freund gewesen. Du hast mich gekleidet und hast mich zur Schule gebracht. Und wenn du alt werden würdest, wollte ich für dich sorgen. Nun haben sie dich umgebracht. Ich sagte, ich verspreche dir, Fritz, dass er nicht am Leben bleiben wird. Ich werde ihn zu fassen kriegen, wenn er einmal über die Straße geht. Dann werde ich ihn erwischen. Ich werde ihn für dich bezahlen lassen. Aber wisst ihr was? Ich habe den Mann zu Christus geführt, ihn getauft, im Namen Jesu und nach seinem Tode beerdigt. Ein paar Jahre später habe ich mich nämlich bekehrt. Ich habe die Dinge anders gesehen. Ich habe ihn geliebt, anstatt ihn zu hassen. Aber wie dem auch sei, da stand also Fritz und leckte meine Hand und ich schaute, ich konnte nicht weinen, niemand konnte weinen, es war alles Freude. Du konntest nicht traurig sein, weil es alles Glück war. Du konntest nicht sterben, weil es alles Leben war. Seht ihr, du konntest nicht alt werden, weil es alles Jugend war. Es war einfach vollkommen. Ich dachte, ja, ist dieses nicht wunderbar? Und die Millionen, oh mein, ich war direkt zu Hause. Seht ihr? Und gerade da hörte ich eine Stimme und sie schrie, alle, die du je geliebt hast, die Belohnung für meinen Dienst, aber ich brauche keine Belohnung. Er sagte, alle, die du je geliebt hast, und alle, die dich je geliebt haben, hat Gott dir gegeben. Ich sagte, Preis sei dem Herrn. Ich fühlte mich eigenartig und dachte, was ist los? Ich fühle mich so eigenartig. Ich drehte mich um und schaute, und auf dem Bett bewegte sich mein Körper. Ich sagte, oh, ich werde doch wohl sicher nicht zurückgehen müssen. Lasst mich nur nicht zurückgehen. Aber das Evangelium musste gepredigt werden, und in einer Sekunde war ich wieder auf meinem Bett. Seht ihr? So, vor nicht länger als 2 Monaten, ihr habt gehört, dass es in der Stimme der christlichen Geschäftsleute stand. Es ging über die ganze Welt. Seht ihr, Bruder Norman, ich nehme an, dass ihr heute Abend irgendwo hier ist. Schrieb es ab und verschickte es als Broschüren. Es ist überall hingegangen. Viele Prediger schrieben darüber und sagten, ich werde dieses eine erwähnen. Es gibt natürlich hunderte davon. Dieser eine Mann sagte, Bruder Branham, deine Vision in der Stimme der Geschäftsleute. Ich schätze Tommy Nichols sehr, obwohl er nicht mehr bei den Geschäftsleuten ist. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Gerade dort hatte er dieses hineingesetzt, wo ich sagte, gerade in diesem trinitarischen Magazin sagte er, Paulus hätte in dem Namen Jesu getauft und den Menschen geboten, das Gleiche zu tun, und ich hätte genau das Gleiche getan. Seht ihr, er brachte es genau so, wie es war. Und so dachte ich, Mai, aber jener Prediger schrieb Folgendes, Bruder Branham, deine Vision, es könnte eine Vision gewesen sein. Nun, ich möchte nicht sagen, dass es eine Entrückung war, wenn ich in den ersten Himmel aufgenommen wurde und dieses gesehen habe. Was ist dann mit Paulus, der direkt in den dritten Himmel aufgenommen wurde? Er sagte, dass er sogar nicht darüber sprechen konnte, als er aufgenommen wurde. Wenn es eine Aufnahme gewesen ist, ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Aber dieser Prediger sagte, Bruder Branham, deine Vision klingt sehr schriftgemäß und richtig, bis du erwähntest, dass dort ein Pferd ist. Ein Pferd im Himmel. Nun könnt ihr diese kirchlich-menschliche Weisheit und Gesinnung sehen. Er sagte, der Himmel wurde für die Menschen gemacht und nicht für die Pferde. Nun, ich setzte mich hin. Billy, mein Sohn, brachte den Brief ungefähr vor 3 oder 4 Monaten hier in das alte Gemeindebüro. Ich sagte, mein treuer Bruder, ich bin über deine Weisheit und Schriftkenntnis überrascht. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich im Himmel war. Ich habe gesagt, dass ich in einem Ort wie das Paradies war, denn Christus war immer noch über dem. Seht ihr? Aber, sagte ich, wenn dich das zufriedenstellt, dann schlage doch Offenbarung 19 auf. Wenn Jesus aus den Himmeln des Himmels kommt, reitet er auf einem weißen Pferd und alle Heiligen reiten mit ihm auf weißen Pferden. Absolut richtig. Ja, in der Tat. Und an demselben Ort gab es ein Lebewesen, das aussah wie ein Adler und eins wie ein Ochse aussah. Oh mein, woher sind denn die Pferde gekommen, die Elia geholt haben? Das ist nur, um euch zu zeigen, dass der menschliche Verstand einfach auf etwas herumhacken möchte. Das stimmt. Nun beachtet, ich habe gerade daran gedacht, wie dieser teure göttliche Bruder Johannes, ich dachte, dass es ein guter Zeitpunkt ist, dieses einzufügen, bevor wir zum Schluss kommen, wie Johannes dort herüberschaute und es seine Brüder waren, seine Brüder, die ein wenig zu leiden hatten, so erlaubte auch mir der Herrgott, meine Brüder und die Heiligen zu sehen, die auf das Kommen des Herrn warteten. Beachtet, diese waren nicht unter dem Opferaltar, meine waren es nicht, aber jene bei Johannes waren es. Sie waren Märtyrer, seht ihr? Meine waren nicht unter dem Märtyreraltar. Nun, ich möchte, dass ihr wirklich gut zuhört. Nun, ich werde jetzt wirklich in 10 Minuten schließen, um 10 Uhr, und werde dann abbrechen und es morgen beenden. Sie waren nicht meine. Diejenigen, die der Herr mir zeigte, die Braut, sie war nicht unter dem Block der Märtyrer, nein, dem Opferaltar der Märtyrer, aber sie empfingen weiße Kleider, weil sie die vergebene Gnade des lebendigen Wortes annahmen. Christus hatte ihnen ein weißes Kleid gegeben. Ich denke nicht, oder besser gesagt, ich denke durch das Öffnen dieses 5. Siegels, ich glaube, dass es für uns geöffnet ist. Ich tat es mit einem guten Gewissen, mit einer klaren Offenbarung vor Gott. Ich habe nicht versucht, es zu machen, denken, denn ich war immer gegen Organisation und würde nie einer angehören, aber für mich ist es jetzt geöffnet. Ich denke noch etwas anderes. Das Öffnen dieses fünften Siegels in dieser Zeit stellt auch eine Lehre richtig, von der ich sprechen möchte, von der schlafenden Seele. Nun, ich weiß, dass es hier Menschen gibt, die daran glauben, an eine schlafende Seele. Ich denke, dass es hierdurch widerlegt wird. Sie schlafen nicht, sie sind lebendig. Ihre Leiber schlafen, aber die Seelen sind nicht im Grab. Sie sind in der Gegenwart Gottes unter dem Altar. In diesem Punkt bin ich mit einem teuren Bruder, einem Lehrer anderer Meinung. Ich weiß, ich sehe hier einige seiner Leute sitzen und ich bin mir bewusst, dass er ein großer Lehrer ist. Er ist ein Doktor der Gottgelehrigkeit, PhLLD. Und er ist auch ein wirklich guter Mann. Ich denke, er ist verstorben, aber er war ein guter Mann und ein guter Autor. Es ist Bruder Uriah Smith, der Autor von Daniel der Offenbarung. Nun zu euch Leuten, die ihr seiner Lehre nachfolgt. Seht, ich möchte dieses nicht arrogant sagen, aber Bruder Smith versuchte das Schlafen der Seelen zu verteidigen und er sagte dort, dass die Seele schläft und es keinen Opferaltar im Himmel gibt. Es sei nur von einem Altar im Himmel die Rede, so wie er glaubt, und das sei der Räucheraltar. Aber ihr lieben Leute, nicht um mit meinem Bruder uneins zu sein, ich hoffe, dass ich ihm auf der anderen Seite begegnen werde, also nicht mit diesem großen Lehrer uneins zu sein, aber nur um zu zeigen, wie dieses hierdurch widerlegt wird. Seht, es wird durch das Öffnen dieses Siegels in diesen letzten Tagen widerlegt. Es räumt direkt die Sache mit der schlafenden Seele beiseite. Sie leben, sie sind nicht tot. Beachtet dieses jetzt. Nun, wenn es keinen Opferaltar im Himmel gäbe, wo sollte dann das Opfer für die Sünden des Lammes liegen? Es muss dort einen Ort geben, wo jenes geschlachtete, blutige Lamm liegt, wo das Blut ist. Nun, der Weihrauch war der wohlriechende Stoff, den sie verbrannten, von dem die Bibel sagt, dass es die Gebete der Heiligen sind. Wenn es nun kein Opfer auf dem Altar gäbe, dann könnten die Gebete der Heiligen nicht angenommen werden. Nur durch das Blut auf dem Opferaltar dringen die Gebete zu Gott hindurch. Bruder Smith war verkehrt. Nicht um eins mit ihm zu sein, ich denke, ich habe mich mit brüderlicher Liebe und Respekt vor seinem großen Werk klargestellt, aber er war verkehrt. Das fünfte Siegel hat dieses geöffnet, seht, und viele andere Dinge auch, wenn ihr es erfasst habt. Seht ihr, ich erwarte jetzt meine Fragen in Ordnung. Nun, wo war die Bundeslade, das geschlachtete, verwundete, blutende Lamm für die Versöhnung, für diese wohlriechenden Gebete? Bemerkt, die Bibel sagte, wenn dieses irdische Tabernakel, worin wir wohnen, aufgelöst wird, wartet schon ein anderes auf uns. Dort ist es, wo ich diese Heiligen gesehen habe. Seht ihr, beachtet, wenn ein Baby, entschuldigt mich noch einmal, ihr Schwestern, wenn ich so direkt von den jungen Frauen spreche, aber seht, wenn eine Mutter empfangen hat und dieses kleine Bündel von Muskeln sich bewegt und umherspringt, dann ist das ein natürlicher Körper. Und so wie die Natur den natürlichen Körper herausbildet, habt ihr je eure Frau beobachtet, bevor das Kleine geboren wurde? Zum Ende hin wird sie immer richtig lieblich und freundlich, wenn sie es ihr ganzes Leben lang nicht gewesen ist, aber dann wird sie es. Habt ihr bemerkt, wie eine Art heiliges Gefühl? Bemerkt eine Mutter, manchmal seht ihr, wie irgendein Sünder sich über eine Mutter, die schwanger ist, lustig macht. Ich denke, das ist lächerlich. So kommt das Leben in die Welt. Aber habt ihr bemerkt, dass um diese Mutter herum ein liebliches Gefühl zu sein scheint? Was ist das? Es ist ein kleiner geistlicher Körper. Geistliches Leben wartet darauf, in diesem kleinen Leib hineinzukommen, sobald er geboren ist. Jetzt ist er nur gezeugt. Aber wenn er geboren ist, dann ist er geboren. Dann vereinigt sich der geistliche Körper mit dem natürlichen Körper. Nun lehrt uns die Bibel, dass wir von Gott gezeugt sind. Wir sind durch den Heiligen Geist gezeugt. Das ist Christus in uns. Ein Sohn Gottes wird in uns geformt. Und wenn dieser irdische Leib aufgelöst wird, kommt dieser geistliche Körper aus dem Inneren der Erde. Es gibt einen anderen Körper, der darauf wartet, ihn zu empfangen. Wenn dieses irdische Tabernakel abfällt, gibt es schon einen anderen Körper, der dieses empfängt. Dieser sterbliche Körper zieht die Unsterblichkeit an. Dieses Irdische zieht das Himmlische an. Seht ihr, was ich meine? Es gibt einen natürlichen Leib, der sündig ist. Aber in seinem Entstehen gibt es einen anderen Körper, der wie dieser ist, in den wir hineingehen. Ich bin Gott so dankbar, dass ich sagen kann, als euer Pastor und Bruder, dass ich jene Menschen gesehen habe. Glaubt mir, in jenem Körper und sie mit meinen Händen berührt habe. Das stimmt. Beachtet Folgendes. Schaut auf Moses und Elia. Nachdem Moses gestorben war und Elia in den Himmel aufgenommen worden war, stand er auf dem Verklärungsberg mit seinen Sinnen des Sprechens, des Hörens und Verstehens und er sprach zu Jesus vor der Kreuzigung. Nun, welche Art Körper hatte er? Schaut auf Samuel. Nachdem er schon etwa 2 Jahre tot war, wurde er in jener Nacht in der Höhle von der Hexe von Endor zurückgerufen und sprach zu Saul mit normaler Sprache. Er hörte Saul, antwortete ihm und wusste die Dinge voraus, die im Begriff waren zu geschehen. Sein Geist hatte sich nicht geändert. Er war ein Prophet. Wenn Elias Geist auf einen Menschen kommt, dann wird er ihn genauso treiben wie Elia. Er wird auch in die Wüste gehen, er wird die Wüste lieben, er wird unmoralische Frauen hassen, er wird gegen Organisationen sein, er wird niemanden mit Samthandschuhen anfassen, so wird sein Geist sein. So war es jedes Mal, als er kam. Seht ihr, Moses wird ebenso dieselbe Person sein. Nun in Offenbarung 22,8 sehen wir dieselbe Sache. Nun, um es für die festzumachen, diese Seele, nun beachtet dieses, unter dem Altar, die in dem Brechen des Siegels zum Vorschein kommen, die in der Zeitspanne zwischen Tod Christi und der Aufnahme der Gemeinde getötet wurden, die Gruppe unter Eichmann und dergleichen, diese wahren Juden, deren Namen in dem Buch geschrieben sind, beachtet, mein Bruder, diese konnten gemäß der Schrift reden, ausrufen, sprechen, hören, hatten alle 5 Sinne, sie schliefen nicht im Grab ohne Bewusstsein. Sie waren sehr wach und konnten reden, sprechen, hören und alles andere. Stimmt das? Oh, helf mir. Noch 2 Minuten. Amen. Es tut mir leid, dass ich euch eine halbe Stunde länger gehalten habe. Nein, ich sollte das nicht sagen, aber schaut, hier ist nach meinem besten Verständnis, gemäß der Offenbarung, die der Herr Jesus mir heute Morgen gerade vor Tagesanbruch gegeben hat, das geöffnete 5. Siegel im Einklang mit den anderen 4. Durch seine Gnade gab er es mir, seine Gnade für euch und mich. Wir danken ihm dafür und mit seiner Hilfe beabsichtige ich, ihm so nah zu leben, wie ich nur kann und andere zu lehren, dasselbe zu tun, bis wir zusammen ihm in der Herrlichkeit begegnen, wenn alle Dinge vorüber sind. Ich liebe ihn deswegen und dieses ist nach meinem besten Wissen. Ich glaube wahrlich mit ganzem Herzen, dass nun die wahre Offenbarung des 1., 2., 3., 4. und 5. Siegels uns jetzt geöffnet ist. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Er liebte mich zuerst und er kaufte meine Rettung auf Golgathas Stamm. Nun ruhig und ehrfürchtig vor Gott, während wir sehen, dass dieses Siegel für uns geöffnet ist und Gott seine eigenen geliebten Kinder nehmen musste, ihre Augen verblendete und sie sandte, denn seine eigene Gerechtigkeit verlangt Gericht über Sünde. Denkt daran, seine Gerechtigkeit und seine Heiligkeit verlangt Gericht. Ein Gesetz ohne Strafe ist kein Gesetz und er selbst kann sein eigenes Gesetz nicht verleugnen und dennoch Gott bleiben. Aus diesem Grunde musste Gott ein Mensch werden. Er konnte nicht einen Ersatz nehmen, einen Sohn, der nicht einfach einen gewöhnlichen Sohn oder so etwas. Jesus wurde Sohn und Gott, der einzige Weg, wie er es gerecht tun konnte. Gott musste die Strafe selbst auf sich nehmen. Es wäre nicht gerecht, sie jemand anderes aufzuerlegen, einer anderen Person. So war die Person von Jesus, Gott manifestiert im Fleisch, genannt Immanuel. Aber um das zu tun und um eine Braut zu nehmen und einen verlorenen Haufen Heiden zu retten, musste er seine eigenen Kinder verblenden und sie dann für die Ablehnung im Fleische bestrafen. Aber seine Gnade sorgte für Kleider. Aber das Leben, seht ihr, was geschah? Und wenn er schon dieses tun musste, damit wir eine Chance hätten, wie können wir dann diese Chance, die er uns in Liebe gab, verschmähen? Wenn in diesem Gebäude heute Abend jemand ist, jung oder alt, der bis jetzt die Gelegenheit verschmäht hat, die Gott solch einen Preis gekostet hat, und du würdest aber dieses Angebot Gottes heute Abend annehmen, du brauchst, soweit wir es wissen können, kein Märtyrer zu sein. Obwohl du vielleicht einer wirst, aber ein weißes Kleid ist für dich bereitet. Und wenn Gott an deinem Herzen klopft, warum nimmst du es nicht an? Nun, lasst uns unsere Häupter wieder beugen. Wenn diese Person oder diese Person, die dieses Verlangen haben, hier drinnen sind oder sie es annehmen möchten auf der Grundlage ihres Glaubens an das vergossene Blut, das Gott für euch vergossen hat, er hat über alle Maßen gelitten, kein sterbliches Wesen konnte so leiden, dass sein eigener Schmerz das Wasser vom Blut in seinen Venen trennte. Bevor er nach Golgatha ging, fielen Tropfen von Blut von seinem Körper. Mit solch einer Betrübnis und einem gebrochenen Herzen tat er, was er tun musste. Er hätte es auch ablehnen können, aber er tat es willig für dich und für mich. Könnt ihr solch eine beispiellose Liebe ablehnen? Durch das Öffnen dieser Siegel seht ihr jetzt, was ihr getan habt und was Gott für euch getan hat. Ihr seid bereit, euer Leben Gott zu übergeben. Wenn ihr euch aus der Hand des Antichristen reißt, in der ihr jetzt seid, würdet ihr sein Angebot annehmen, indem ihr nur die Hand zu ihm erhebt und sagt, Gott, hiermit zeige ich, dass ich das Angebot der Gnade annehme. Und Bruder Branham, ich wünsche deine Gebete, dass ich immer treu bleibe. Hebt eure Hände und ich werde beten. Gott segne dich, Gott segne dich. Meine es jetzt auch so. Tu es nicht, wenn du es nicht auch wirklich meinst. Direkt dort, wo du jetzt sitzt, nimm es gerade dort an. Denk daran, du kannst deine Hand nicht erheben, wenn etwas es dir nicht gesagt hätte. Und niemand anders als Gott kann das getan haben. So, wenn ihr die Schriftstelle so vollkommen entfaltet seht, ihr seht, was durch die Zeitalter vor sich gegangen ist und in den letzten paar Jahren, in den letzten 20 oder 30 Jahren, ihr seht es vollkommen bestätigt. Ihr seht, dass die Schrift genau sagt, was geschehen ist, was im Begriff ist zu geschehen. Aber nun, auf der Grundlage deines Glaubens an das Werk Christi, sage gerade dort, wo du sitzt und deine Hand erhoben hast, von dieser Minute an ist die Sache fest. Ich nehme jetzt Christus als meinen Retter an und werde den Rest meines Lebens für ihn leben. Ich habe Verlangen, dass Gott mich mit dem Heiligen Geist füllt. Wenn du noch nicht in dem Namen Jesu Christi getauft worden bist, das Taufbecken wird dort auf dich warten. Lasst uns beten. Herr Gott, eine große Anzahl Hände sind unter den Leuten erhoben worden. Und ich bin sicher, dass du derselbe Herr Jesus bist, der die Versöhnung vor vielen Jahren für uns gemacht hat. Und wenn wir sehen, wie diese Siegel geoffenbart werden und große Dinge hier in den letzten paar Jahren stattfinden, dann glaube ich von ganzem Herzen, dass die Tür der Gnade anfängt, sich zu schließen und du bereit bist, deine Reise anzutreten. Dein Volk zu erlösen, während es noch Raum gibt und eine Tür noch offen ist, wie es in den Tagen Noahs war. Mögest du diesen teuren Seelen, die in dem Leib dieses Tabernakels leben, der eines Tages aufgelöst wird, die ihre sterblichen Hände erhoben haben, weil es an ihrer Innenseite eine Überzeugung und eine Bekenntnis darüber gibt, dass sie glauben und ein Angebot der Errettung annehmen, auf der Grundlage dieses versiegelten Buches, was nun für uns geöffnet ist, mögest du ihnen heute Abend, Herr, ein Kleid der Gerechtigkeit Jesu Christi geben und ihre Seelen darin kleiden, damit sie an jenem Tage, der nahe bevorsteht, vollkommen durch das Blut Christi vor dir stehen können. Herr Gott, wenn sie noch nicht in dem Namen Jesu Christi getauft worden sind, so bitte ich gemäß der Offenbarung, die du mir diesbezüglich gegeben hast, und weil ich sehe, dass Paulus den Menschen, die schon einmal durch Johannes den Täufer getauft worden waren, geboten hat, sich noch einmal in den Namen Jesu Christi taufen zu lassen, um den Heiligen Geist zu empfangen, in Apostelgeschichte 19, so bitte ich, dass du sie, Herr, von der Wahrheit überzeugst und dass sie dir gehorchen mögen und in Anerkennung ihrer Annahme und in Anerkennung ihres Bekenntnisses und des Wassers mögest du als Antwort sie mit dem Heiligen Geist füllen für einen Dienst in Kraft den Rest ihres Lebens. Ich übergebe sie jetzt in den Namen des geopferten Lammes Gottes, Jesu Christi. Amen. Ich lieb ihn. Ich lieb ihn. Er liebte mich zuerst und erkaufte meine Rettung an Golgathas Stamm. Nun zu euch, die ihre Hände erhoben haben, gehorcht dem Befehl des Geistes, der der Satzung des Wortes für bekehrte Sünder folgt. befolgt es mit jeder Tat. Und der Gott des Himmels möge euch dafür belohnen, dass du für ihn stehst. Der Herr segne euch. Bringt morgen Abend wieder eure Bleistifte und Papier mit, wie gehabt. Wir erwarten wieder zur gleichen Zeit hier zu sein. Punkt 7:30 Uhr. So der Herr will. Und betet für mich, dass Gott mir morgen das 6. Siegel öffnen möge, damit ich es euch so bringen kann, wie er es mir gegeben hat. Bis dann, lasst uns noch einmal singen, nicht nur als Gesang, sondern als Lobpreis für ihn, der an unserer Stadt gestorben ist und uns erlöst hat. Ich lieb ihn. Ich lieb ihn. Ich lieb ihn. Er liebte mich und erkaufte meine Rettung an Golgathas Stamm.